Auch eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo, ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 74. Folge Auch eine noch, der Fernsehpodcast, dem wahrscheinlich einzigen deutschen Podcast, in dem kommerzielle Streamingdienste und Mediatheken gleichberechtigt nebeneinander stehen und in dem Blockbuster-Serien und Filme ebenso vorkommen wie obskure kleine Dokumentationen, Serien und Fernsehspiele. Damit Eigenwerbung Ende. Heute sprechen mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, über ein paar ganz große Mythen des Films, des Streamings und sogar der Realität. Es geht um Alien, Wednesday, Amanda Knox, das deutsche Sommermärchen Jahr 2006, um Madonna und sogar um den HSV. Mehr Mythos geht also nicht. Wir starten mit Alien Earth bei Disney Plus, die erste Serie über das gruseligste Monster, das sich Menschen jemals ausgedacht haben. Weiter geht es mit Wednesday bei Netflix. In wenigen Tagen kommt die zweite Hälfte der zweiten Staffel. Wir denken darüber nach, warum ausgerechnet Wednesday die erfolgreichste englischsprachige Netflix-Serie sein könnte und warum sich Menschen so gern auf diese Art und Weise gruseln. Danach sprechen wir über die Serie The Twisted Tale of Amanda Knox, ebenfalls bei Disney, und damit über den vielleicht meist diskutierten True-Crime-Fall unseres Jahrhunderts. Nun erstmals im fiktionalen Serienformat. Als viertes großes Thema schauen wir uns eine Serie in der ZDF-Mediathek an. Chabos heißt sie und darin schaut die Millennial-Generation erstmals auf ihre Jugend zurück. Am Ende haben wir dann noch zwei Kurzbesprechungen. Jan hat sich sehr über den Dokumentarfilm Becoming Madonna gefreut und ich habe am Dienstagabend letzte Woche spontan beschlossen, einfach mal die 6 Folgen der HSV-Langzeitbeobachtung Always Hamburg am Stück zu schauen. Der St. Pauli, Dauerkarteninhaber Jan Freitag, muss es also am Ende dieser Folge einfach mal aushalten, dass ich ein paar Gedanken zu dieser Sportdoku äußere. Hallo, lieber Jan.
Hey, ich habe die auch gesehen, also zumindest die ersten beiden.
Das wäre natürlich jetzt meine nächste Frage gewesen und ich gebe dir trotzdem nochmal den Satz mit. Ich dachte eigentlich, gehe ich recht in der Annahme, sagt man früher bei Was bin ich, dass du die nicht gesehen hast. Aber hast du komplett gesehen?
Nein, ich habe sie noch nicht komplett gesehen, da hatte ich einfach keine Zeit zu, aber ich werde sie mir bei Gelegenheit, gucke ich sie mir ganz an.
Und du hast gesehen bis wie viel?
2 Folgen habe ich
gesehen. Ah ja, sehr gut, prima.
Aber wundervolle Momente des perfektionierten Scheiterns schon erlebt. Also es ist ein großer Spaß gewesen.
Reden wir am Ende drüber. Ja, wir steigen ein mit Alien Doppelpunkt Earth. 8 Folgen, relativ lang, 54 bis 64 Minuten bei Disney Plus. Gestartet ist die Serie am 13. August. Das heißt, mit dem Tag dieser Aufnahme 4 Folgen komplett. Und wer warten möchte, bis alles da ist, alle Folgen, der müsste bis zum 24. September warten. Jan, wir haben ja schon immer mal über den Urfilm Alien von 1979 geredet, hatten hier auch mal eine Doku oder einen Dokumentarfilm in diesem Podcast. Man kann schon sagen, wir sind beide, wie so viele Menschen, die dem Film zugeneigt sind, Fans zumindest des Films.
Ja, aber hatten wir darüber geredet, jetzt im Zusammenhang mit 50 Jahre Weißer Hai, der Doku und ikonischem Fernsehen, oder ist ja ungefähr aus der ähnlichen Zeit?
Ja, also ich glaube, der Name Alien fiel auch in der Hai-Folge, aber wie, du erinnerst dich, es gab mal bei Arte einen relativ elaborierten, kunstsinnigen Dokumentarfilm über die Entstehung des Alien-Films.
Ja, ich erinnere mich. Genau. Ja. Also ist natürlich ein ikonischer Film mit einer ikonischen Hauptfigur, die keine Sprechrolle hat, von HR, weißt du was HR von HR Giga bedeutet?
Ja, das ist, ich weiß jetzt gerade, das war ja dieser Schweizer Künstler.
Genau.
Das ist, glaube ich, die Abkürzung seiner beiden Vornamen.
Ja, das ist schon klar. Ich dachte, heißt der Heinrich Richard. Egal, ich dachte, du wüsstest es vielleicht.
Also nein, ich weiß es nicht aus dem Kopf.
Ja, von 1979 von HR Giga gestaltet, eines der erschreckendsten Wesen der gesamten Filmgeschichte, würde ich sagen. Also unabhängig davon, ob es menschlich ist oder animalisch. Und mit dem an Bord bruchlandet ein Raumschiff im Jahr 2120. Ist wichtig fürs Verständnis dieser ganzen Serie, weil es nämlich, ich glaube, ungefähr 2 Erdenjahre vor dem Ursprungsfilm stattfindet. Das ist also ein Prequel zum ursprünglichen Film. Insgesamt die siebte Version, die siebte Echtfilm-Version dieses epischen Stoffes, wieder mit Ridley Scott in der Produktionsebene. Also der hat da sehr stark mitgearbeitet, ist, glaube ich, sogar Showrunner, also hat auch mit den...
Ich glaube, immer bei jedem Alien-Film oder Produkt gibt er zumindest seinen Namen dazu und redet ein bisschen mit.
Genau, und ich glaube aber tatsächlich, er hat mitgeschrieben. Also deswegen ist dieses Showrunning-Ding bei dem noch ein bisschen stärker im Vordergrund. Dieses Raumschiff bruchlandet also auf der Erde und hat mehrere Wesen an Bord, mit denen man besser als Mensch nicht in Kontakt kommen möchte. Und weil das so ist, wird eine Armee transhumaner Wesen eines dubiosen Tech-Milliardärs auf den Plan gerufen, der auf seiner Seite damit Kasse machen will, mit diesen Wesen, so scheint es zumindest am Anfang, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Und gleichzeitig sollen die aber auch schauen, ob da noch Überlebende an Bord sind. Es geht also einerseits um so einen Rettungstrupp, der sich an Bord dieses bruchgelandeten Raumschiffes befindet. Es geht darum, dass diese komische Kinderarmee, das sind so transformierte Kindwesen, weil man die jetzt so in dieser Philosophie des Transhumanismus leichter mit Technologie zu einer neuen Entity so verbinden kann. Die werden halt dorthin geschickt, um die zu holen, und alle miteinander und gegeneinander. Es gibt Rückblicke, warum dieses Raumschiff überhaupt notgelandet ist, beziehungsweise bruchlanden musste. Und das Ganze ist halt jetzt tatsächlich so eine Art Zwischenziel, weil das Alien ist nach 6 Anläufen erstmals tatsächlich dort angekommen, wo es schon immer landen sollte, nämlich auf der Erde. Und bislang hat es sich immer nur im Raumschiff oder auf anderen Planeten aufgehalten, und jetzt ist es sozusagen angekommen, und das dann auch noch in Serie. Und so techno-ästhetisch, wenn man es so ausdrücken will, ist es, also so von der ästhetischen Umsetzung, von der filmischen Umsetzung her, ähnelt es tatsächlich so ein bisschen dem Urfilm von Sigourney Weaver. Das heißt, wir befinden uns zwar jetzt mittlerweile, also im Jahr 2120, in der Phase der Quantenphysik, aber die Computer da werden immer noch mit Druckknöpfen betrieben, ja, und so weiter. Das ist so ein Cyberpunk-CGI-Mix, der sehr, sehr interessant ist, finde ich, also aus rein visueller Sicht. Und dramaturgisch mischt Noah Hawley, das ist der Regisseur, der uns auch schon mit Fargo wundervolles Serienfernsehen beschert hatte, tatsächlich macht so eine Mischung aus Humor und Horror. Und das ist wirklich eine sehr, 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 sehr interessante Mischung, die er da hingelegt hat. Was hast du davon gesehen und wie findest du es?
Ja, ich habe alle 6 Folgen gesehen, die der Presse vorab zur Verfügung gestellt wurden. Also 8 Folgen werden es. Und Noah Hawley, als ich gelesen habe, dass er das macht, habe ich gleich gedacht, okay, das muss in irgendeiner Form interessant werden, weil Noah Hawley hat es ja schon geschafft, aus dem ja ebenso filmikonischen Fargo-Stoff von den Coen-Brüdern, ich weiß noch, wie damals unheimlich viele Leute gesagt haben, was, aus Fargo wird eine Serie gemacht, was soll denn da draus werden? Und also zumindest die erste Staffel von Fargo, sind ja so Anthology-Erzählungen, die sozusagen so ein bisschen in dieser Welt des Fargo-Films spielen, aber neue Geschichten erzählen, ist eine Must-See-Staffel, habe ich hier, glaube ich, im Podcast auch schon einmal gesagt. Erzählerisch großartig, ganz viele Preise gewonnen, und auch die anderen, ich glaube, wir hatten sogar mal über die letzte 5. Staffel hier auch im Podcast gesprochen. Also Noah Hawley ist ein Denker, ist jemand, der auch Romane schreibt, der intelligenter Typ. Mir war klar, dass der irgendwas Besonderes daraus macht. Und ich würde mal 2 Aspekte herausstreichen, die Noah Hawley hier erfunden hat, die eigentlich mit dieser Alien-Urerzählung nichts zu tun haben und der Geschichte schon mal die nötige Blutauffrischung geben. Einmal ist das diese moderne Welt, in der wir in knapp 100 Jahren leben auf der Erde. Da gibt es nämlich keine Länder mehr, sondern die Erde wird von 5 unterschiedlichen Tech-Konzernen regiert. Also Prodigy, Valiant, Yutani, Lynch, Dynamic und Threshold heißen die. Und es geht praktisch schon mal damit los, dass so ein kindliches Genie, also so ein, keine Ahnung, so Zuckerberg, Musk in noch jünger, irgendwie einer der Protagonisten ist des Films, der halt diese Aliens aus diesem abgestürzten Raumschiff holen will. Also einmal diese Welt, das ist ja sehr relativ visionär und erschreckend realistisch, die halt von Tech-Milliardären, die sich auch mal treffen und Deals untereinander machen. Also wir sind total in der Trumpschen Jetzt-Zeit. Ist toll. Und dann natürlich diese verschiedenen Wesen. Also es gibt sozusagen Cyborgs, das sind die klassischen Roboter, die aber sich bewegen und aussehen wie Menschen. Die hatten wir schon im Alien Urfilm und in den anderen Alien-Filmen. Dann haben wir Synthetics, das sind humanoide Roboter mit künstlicher Intelligenz, und diese Hybrids, von denen du ja schon gesprochen hast, das ist sozusagen jetzt eine neue Lebensform, weil da werden menschliche Geister, nämlich die von Kindern, nur die lassen sich übertragen zu dem damaligen Zeit oder zu dem jetzigen Zeitpunkt der Technik in künstliche Körper verwandelt. Und unsere Hauptfigur Wendy, gespielt von Sydney Chandler, ist eben so ein Kind, was in so einen Körper verlegt wurde, so ein todkrankes Kind. Ja, und aus diesem Zusammenspiel von Menschen, Robotern und transhumanen Wesen ergeben sich gerade in den späteren Folgen, die ich gesehen habe, unfassbar intelligente und interessante Dialoge über das Leben.
Das finde ich auch tatsächlich, die ist sehr philosophisch, die Serie. Die ist natürlich dadurch, dass sie jetzt im Jahr 2025 entstanden ist, ist sie technisch absolut high-end. Das heißt, auch gerade diese Wesen an Bord, diese ganze Raumschiff-Silhouette, diese ganze Umgebung halt in Space und auf Erden und sowas, das ist alles wirklich edgy. Das ist alles,
sieht super aus.
Das sieht super aus. Und das ist auch, diese Wesen, die da an Bord sind, das sind so verschiedene, so in vitro gehaltene Insekten. Artige Kreaturen und so. Das ist alle, die sind alle wirklich mega spooky, und was die auch anstellen, wenn sie mal freigelassen werden, das geht einem wirklich durch Mark und Bein. Aber das Tolle an dieser Serie ist tatsächlich, wie die Menschen dazwischen interagieren, oder die Hybrids und Cyborgs und wie sie alle heißen, ja. Die verschiedene Stufen der Nichtmenschlichkeit durchlaufen. Und das ist, ich weiß nicht, ob Leute hier noch so lineares Fernsehen schauen und Fernsehwerbung kennen. Es gibt diese eine Werbung von Haribo, wo Erwachsene mit den Stimmen von Kindern,
ja, habe ich mal gesehen,
sich darüber unterhalten, wie geil Haribo ist und sowas, ne, und wie toll es ist, irgendwie aus der Haribo-Packung die Roten rauszufischen und so weiter. Und so ist es ein bisschen, diese Kinderarmee, die auch alle nach Peter Pan-Figuren benannt sind, deswegen ist die Hauptfigur Wendy, die reden halt, also die sind halt im Geist immer noch sehr, sehr kindlich, aber sind halt totale Superwesen. Also so von ihren körperlichen Fähigkeiten her sind es halt Cyborgs, die halt auch entsprechende Cyborg-Abilities haben. Und es ist wirklich, wirklich witzig, wenn man die so verfolgt. Am Anfang merkt man es manchmal gar nicht.
Die spielen das ganz gut.
Die spielen das ganz toll.
So ein bisschen underplaying teilweise. Und auf einmal kommen dann manchmal so Sprüche oder so komische kindliche Gesten, wie halt so Elfjährige miteinander umgehen.
Ja, so Schmollsituationen. Ja. Dann hocken sie so auf dem Boden und manchmal spielen sie halt einfach mit was so durch die Gegend rollt und sowas. Sie sind halt so um die 10, 11, 12 Jahre alt. So. Also so auch ein bisschen an der Grenze zum Erwachsenen schon. Nicht mehr so richtig Kinder, aber auch noch nicht richtig Teenager. Und das ist ein wahnsinnig, wahnsinnig interessanter, süßer, sehr, sehr unterhaltsamer und extrem witziger Twist, der da reinpoppt. Obwohl die Serie an sich einfach unglaublich düster ist. Also das hält es sehr stark auf.
Ja, ich weiß gar nicht, ob düster der richtige Begriff ist. Die ist auf jeden Fall, man nennt das ja so Gore, ne? Also die ist unglaublich blutig und eklig und weidet sich sozusagen an diesen Ekelszenen. Und also, ich habe manchmal gedacht, in normalen Horror- oder Ekelfilmen dauern so Szenen, die hier dann einfach mal 3 Minuten dauern, 20 Sekunden. Mhm. Also das heißt, so besonders eklige Szenen mit Schleim, mit fiesen Körpergeschichten und so, die werden hier einfach mal extrem aufgezogen. Und also man merkt richtig, dass der Hawley und die anderen Macher da einen riesen Spaß dran hatten. Und trotzdem ist es jetzt nicht so, wie hieß denn diese Videospielverfilmung, die wir hier hatten, mit den
Pilzen? Oder nein.
Nein, nein, nicht die mit den Pilzen, die ist ja da ein bisschen ernster gemeint. Na, die mit, wo die Menschen nach dem Atomkrieg irgendwie in dem...
Ja, ich bin immer so schlecht.
Genau,
so.
Ich habe auch gerade einen Blackout, aber die ist ja auch sehr gore-artig, Fallout ist ja auch sehr, sehr gore-artig mit abgetrennten Gliedmaßen und so weiter, aber das finde ich, hat mir ja auch sehr gut gefallen, die Serie, aber das ist wirklich ganz klar noch auf der Humorschiene verortet, während bei Alien Earth das steht man irgendwie so dazwischen. Ne?
Das ja, es übernimmt die Deutungshoheit über die Geschichte und das ist ganz wichtig daran. Ja. Das macht der Hawley hervorragend, so dass das halt so, also tatsächlich auch so, als wenn es mathematisch berechnet wird, wie viel Horror so eine realistische Szene verträgt, ohne dass man abschaltet oder ohne dass es halt in diesen, in so ein Fandom absurder Sci-Fi-Horrorgeschichten reingerät. Also, dass die Leute wirklich bei der Stange gehalten werden, obwohl sie vielleicht den Horror einfach nur so akzeptieren an dieser Serie, wo man natürlich weiß, was man von Alien bekommt, wenn Alien draufsteht. Aber es ist einfach eine Serie, die ist in sich stimmig. Also die bringt verschiedene Genres zusammen, die nicht leicht zueinander zu bringen sind.
Absolut, ja.
Und macht das mit einer großen erzählerischen Intensität, aber auch einer großen erzählerischen Schlüssigkeit. Also deswegen ist es wirklich, ich finde die richtig, richtig, richtig gut, diese Serie. Wirklich, ja. Ich war am Anfang
sehr
skeptisch.
Sehr gute Kritik.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe diese Filme gar nicht mehr so richtig verfolgt. Habe jetzt mal ein bisschen so reingeguckt.
Ich wollte dich immer fragen, also ich weiß nicht, ich habe glaube ich, also Alien 1 gehört zu den Filmen, hatten wir auch neulich mal in der Podcast-Folge, welche Filme hast du eigentlich am häufigsten gesehen? Und da haben wir ja festgestellt, dass wir beide nicht so der Typ sind, der einen Film irgendwie 20 Mal guckt oder so. Aber Alien 1 gehört wirklich zu den Filmen, die ich mit am häufigsten gesehen habe. Ich würde mal sagen 4 oder 5 Mal. Ich habe dann noch den Cameron-Film natürlich, der dann 2 oder 3 Jahre später kam, gesuchtet, als er im Kino kam. Ich habe auch den 3. mir noch angeguckt. Und ich glaube, nach dem 3. bin ich ausgestiegen. Und ich bin erst dann wieder ins Kino gegangen, als der hieß der Prometheus oder so, als der Ridley Scott, also der alte Ridley Scott, dann sein Comeback als Alien-Regisseur gegeben hat, wobei ich den auch ein bisschen enttäuschend fand eigentlich. Also ich habe, glaube ich, 4 Filme gesehen und damit wahrscheinlich 3 gar nicht.
Ja.
Also jetzt auch diese letzten
genauso.
Beiden.
Ich bin aber auch nicht so ein Franchise-Fan. Also so, ich guck
Hast
mir dann,
du alles gesehen?
Nein, um Gottes Willen. Nein, ja. Das wär, ich habe auch den 2. habe ich noch gesehen, den 3. habe ich, glaube ich, schon gar nicht mehr. Der ist ja hier von Night on Earth. Ja. Wie heißt der denn noch? Ich bin jetzt gerade bei Sigourney Weaver. Nein, das ist egal.
Ist das der mit der Schwangerschaft? Der 3. glaube ich schon.
Ich bin mir gerade tatsächlich gar nicht. Ich habe jetzt ein bisschen reingeguckt, ein bisschen quer geschaut, ein paar Trailer geguckt und so weiter. Und die sind halt manchmal sehr aufgeblasen. Kann ich aber kein Urteil darüber fällen. Also das ist tatsächlich, was das hier ist. Es hat eine Eigenständigkeit, eine Eigensinnigkeit auch. Und es ist von mir aus eine unbedingte Empfehlung.
Ja, also ich glaube, der Hawley, was wirklich genial ist, und da hat er wirklich die gleiche Leistung erbracht wie beim Fargo-Stoff, dass er praktisch so ein eigentlich komplett kultbeladenes und aber auch auserzähltes Franchise nochmal neu erfunden hat. Und das kommt einmal dadurch, dass er die Handlung praktisch auf die Erde verlegt, auch auf so eine moderne Erde, ne, diese Tech-Konzerne und dann natürlich diese ganzen Themen, wo sich diese unterschiedlichen Spielarten von Menschsein in der Zukunft miteinander über ihre Existenz austauschen. Das ist wirklich relativ, relativ klug und anrührend. Also da stecken unglaublich viele Referenzen irgendwie in dieser Serie drin. Ne? Also natürlich Alien selbst. Dann habe ich mich bei diesen philosophischen Sachen über Mensch und künstliches Leben oft an diese Westworld-Serie erinnert gefühlt, die ja auch in den ersten 2 Staffeln ziemlich klug und ziemlich anspruchsvoll ist. Aber dann habe ich auch solche Assoziationen gehabt wie Arrival, dieser ganz tolle Science-Fiction-Film, wo es um Kommunikation geht mit fremden Wesen. Da gibt es nämlich dann auch Aspekte, die da drin sind. Dann ist dann auch teilweise so ein bisschen so Spionage und so Beobachtung so mit drin. Das finde ich auch ganz interessant. Also es ist wirklich, ich fand es auch wirklich sehr, sehr gut. Aber man muss auch sagen, es ist eine drastische Serie. Also man muss das Eklige aushalten. Und sie hat auch wirklich Action-Folgen,
ja,
wo wirklich viel, viel explodiert, viel geschossen wird und sowas. Ne?
Das stimmt schon. Ich finde aber auch, auch die Besetzung zeugt davon, dass es ihm nicht dabei nicht nur um Eye-Candy geht. Also es ist zum Beispiel der Bruder von dieser Wendy, die dann auch irgendwie sich so gegenseitig suchen. So.
Das ist
der
dieser
wird
Typ aus
The
End
Alex
of the Fucking
Lothar,
World, ne?
Genau. Und dieser Tech-Milliardär wird von Samuel Blanken gespielt. Das sind auch tatsächlich sind so Leute, die sind überhaupt gar nicht besonders präsentabel so für einen Bildschirm. Das sind überhaupt keine hübschen Typen oder sowas, sondern die sehen halt einfach, die sehen sehr, sehr gewöhnlich aus und das finde ich macht diese
sind
Serie.
Sind ja auch die Menschen, glaube ich. Ne?
Sind auch die Menschen, ja, und das gibt dieser Serie aber nochmal so eine Innerlichkeit, dass sie halt nicht so sehr übers Äußere kommen will, sondern dass sie was zu erzählen hat und deswegen.
Wie findest du denn diese Sydney Chandler, die hat ja so ein bisschen was von der Amelie aus der wunderbaren Welt der Amelie, ne? So finde ich sie.
Ja,
vielleicht auch nur wegen des Haarschnittes. Ich finde, die macht das gut.
Die machen das alle gut. Ich lasse nur gute Haare an dieser Serie.
Hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte fast gedacht, dass die dir wieder zu wuchtig und actionreich ist und so, aber...
Umso bemerkenswerter aus meiner Perspektive, dass ich damit gut klarkomme, weil ich tatsächlich mit diesem Aufgeblasenen oftmals so meine Probleme habe. Aber das ist ja, hier geht es ja nicht um mich. Hier geht es ums Ganze.
Hast du eine Lieblingsfigur?
Nein.
Nee? Ich fand den kannte ich gar nicht, diesen Schauspieler, der den einzigen Überlebenden des Absturzes spielt. Das ist ein schwarzer Schauspieler. Mhm. Babu Sisay heißt der, glaube ich, als Mr. Morrow. Das fand ich einen unglaublich beeindruckenden Schauspieler.
Okay.
Und letzte Bemerkung, die ich noch äußern muss, also diese Hommage an den ersten Film, ne? Also dadurch, dass das Raumschiff genauso aussieht, was ja auch inhaltlich Sinn macht, weil wir uns in der gleichen Zeit ungefähr bewegen, ne? Mit den alten Computern und Knöpfen und dem Kryptoschlaf, wo sie aufwachen. Und dann wachen die auf und sitzen ja tatsächlich dann in der Kantine und rauchen zum Essen. Ist dir das aufgefallen?
Ja, na klar, das wird immer geraucht.
Das ist ja die absolute Hommage an diese 1979-Welt im Weltraum, wo man halt Sandwich isst und gleichzeitig an der Zigarette raucht. Und also war es eine unvorstellbare Idee, im Raumschiff zu rauchen.
Ja, ist auch hochinteressant, wie wenig man sich in die Zukunft reingedacht hat 1979, dass halt Rauchen, also ich meine, allein die Idee, dass in einem Raum, in dem Sauerstoff echt eine Rarität ist, geraucht werden kann und auch noch ein paar Katzen rumlaufen und sowas, ist ja alles Bullshit. Ja. Aber es ist natürlich trotzdem... Es ist trotzdem auch wieder ikonisch, so dass sie hier alle am Rauchen sind und sowas. Man wartet dann auch irgendwie mal auf den Body Horror, dass halt irgendwas, wie nennt sich das noch, wenn etwas aus dem Bauch springt?
Chestbuster,
genau, aber kommt nicht.
Ah, es gibt ja aber auch eine unfassbar eklige. Also hast du die 6 Folgen gesehen oder bist du noch nicht durch?
Ich bin noch nicht durch, nein.
Okay. Also es gibt eine Rückblickfolge.
Die habe ich gesehen.
Das war die 5.
Ja, ja.
Und da hat jemand geschrieben, und da muss ich zustimmen, das ist wahrscheinlich der beste Alien-Film seit Alien 1.
Ja, okay.
Also da ist ja wirklich dieses Retro-Ding, da wird praktisch der Film nochmal neu erzählt.
Ja.
Mit, ich finde, von sehr vielen ekligen Szenen in der Serie der allerekligsten. Ich sag mal, sie findet auf dem OP-Tisch statt.
Ja, okay. Also guck mal, Erik ist ganz schön getriggert vom Ekel, der da drin steckt, aber macht
du
euch
hast
euer
es
eigenes
einfach
Bild.
Mal so weggeschaut.
Das kann ich beim Frühstück gucken.
Okay, prima. Ja, also eine dicke Empfehlung von uns beiden, Alien Earth. Und jetzt kommen wir zu einer Serie, die ihr viele von euch vielleicht gesehen haben. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht ganz so vielen Leuten geht wie mir. Ich habe nämlich um Wednesday, die erfolgreichste englischsprachige Serie, die Netflix jemals herausgebracht hat, bisher einen großen Bogen gemacht. Ich wusste gar nicht so genau, warum. Staffel 1 gibt es ja schon 2-3 Jahre mit 8 Folgen, 49 bis 60 Minuten. Dann ist die zweite Staffel erschienen, der erste Teil am 6.8., also 6. August diesen Jahres. Und der zweite Teil, also die zweiten 4 Folgen der zweiten Staffel, kommen jetzt kurz nach unserer Aufnahme am 3. September heraus. Jan, für die ganz wenigen Menschen, die nicht wissen, was Wednesday ist, was genau ist Wednesday?
Wednesday ist die Tochter von der Addams Family, die so ältere, sehr viel ältere, schon aus dieser Schwarz-Weiß-Serie aus den 60er Jahren kennen. Die ist
dafür bin selbst ich zu jung.
Ja.
Also ich kenne die Bilder natürlich.
Schön gesagt.
Aber ich habe die nie gesehen.
Wir müssen wirklich jetzt nicht Wednesday erklären, weil ich glaube, von dem Phänomen haben alle gehört. Sie kommt halt auf ein Internat, nachdem sie aus ihrer eigenen realen Schule rausgeflogen ist. Sie hat so übersinnliche Fähigkeiten und ist ein extrem morbider Mensch. Heutzutage würde man wahrscheinlich eher sagen, sie hat eine manische Depression, obwohl so manisch ist sie gar nicht. Sie ist halt einfach echt mega schlecht gelaunt und depressiv. Und nachdem sie von dieser Schule geflogen ist, landet sie auf diesem Internat, das nicht Hogwarts heißt. Diesen freudschen Versprecher könnte man ständig machen bei dieser Serie, sondern Nevermore Academy für so monströse Außenseiter, heißt es, glaube ich, in der Selbstbeschreibung. Und dort erlebt sie in der ersten Staffel eigentlich gar nicht so eine Gruselgeschichte, sondern vor allem eine Coming-of-Age-Geschichte. Das heißt, es dreht sich darin sehr stark darum, wie sie halt mit den anderen Kids da auf diesem Internat in Kontakt tritt. Es gibt Liebesgeschichten, es gibt halt so Highschool-Beauties und es gibt Highschool-Nerds und es ist halt alles, eigentlich ist es eine Highschool-Serie auf Grusel oder auf Horror-Effekte gemacht. Und jetzt in der neuen Staffel kehrt sie nach den Ferien nach Hogwarts, aka Nevermore, zurück und trifft dort alte und neue Bekannte. Also die wichtigste alte Bekannte ist ihre Freundin und Raumgefährtin, wie sagt man, Mitbewohnerin Annette. Und so eine neue Figur ist zum Beispiel der neue Direktor oder der Schulleiter Dort, gespielt von Steve Buscemi. Und zugleich spielt ihr Bruder, der Bruder von Wednesday, der noch viel größerer Nerd ist als sie, spielt eine größere Rolle als in der ersten Staffel, wo er nur ab und zu mal so zu sehen war.
Die ganze Familie wird ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt in der zweiten Staffel.
Genau, das ist also so, ich weiß nicht, wer sie kennt, das ist halt eine weirde Familie von, der Butler ist so eine Art Frankenstein, es gibt eine Hand, das eiskalte Händchen hieß das damals in der Schwarz-Weiß-Serie, die so ihr bester Gefährte ist.
Das eiskalte Händchen gab es schon, ist ja ein Netflix da sozusagen, die Hand, die sozusagen für sich lebt und die sozusagen ein Assistent ist, Aufpasser, Helferlein von Wednesday, eine Figur, in Anführungszeichen, ein Körperteil, das auch schon aus der Serie stammt?
Ja, ja, das stammt aus der Serie. Okay. Ja, ja, das war, ich keine Ahnung, wie sie es damals gemacht haben, so wahrscheinlich einfach mit jemandem, der einen schwarzen Ärmel hatte und dann das Händchen, dann haben sie es weggeschnitten oder so. Jetzt sind die natürlich technisch sehr viel weiter und es hat ein sehr, sehr interessantes, eigenständiges Leben, inklusive Maniküre und so weiter, die da dieser Hand verpasst wird. Und
es ist auch jetzt eine Handcreme dabei. Ne?
Sogar eine Handcreme, ja, ist ein bisschen vernarbt und sowas. Und wir haben halt in der ersten Staffel haben wir die Figuren vor allem kennengelernt und ihre Skurrilitäten. Die haben alle irgendwelche. Es sind ja alles Leute aus so einer Zwischenwelt, die auf diesem Institut, auf dieser Academy sind. Und die neue Staffel geht so ein bisschen über diesen Coming-of-Age-Aspekt hinaus. Das heißt, sie geht tiefer in den Horror-Effekt rein. Sie gibt sehr viel mehr Grusel und Düsternis und Morbidität als in der ersten Serie. Die hatte noch ein bisschen, hatte noch viel mehr lichtere Momente. Und es dreut so eine Katastrophe im Hintergrund. Es ist halt alles, also selbst wenn der Vergleich ein bisschen wohlfeil ist, es geht halt tatsächlich alles sehr stark entlang dieser Erfolgsgeschichte von Harry Potter, dass da halt auch irgendwie eine große Gefahr über der Nevermore Academy droht und die muss irgendwie abgewendet werden. Und ganz wichtiger Aspekt dieser Serie ist, ein bisschen muss man spoilern, glaube ich, um sie erklären zu können, ist, dass Wednesday hat so eine Vision, die hat öfter Visionen, dann bluten ihr auch die Augen so schwarz und sie sieht ihre beste Freundin Annette halt tot und versucht jetzt im Laufe dieser Serie, so wahnsinnig viel habe ich davon noch nicht gesehen, sind ja auch nur 4 Folgen online bislang und Netflix gibt wie immer nichts raus vorab. Müssen wir auch nicht. Sie versucht jetzt den Tod ihrer besten Freundin zu verhindern, die sie aber gleichzeitig auch ein bisschen hasst, weil die wahnsinnig funkensprühend lebensbejahend ist und so weiter. Und Wednesday ist das genaue Gegenteil. Die ist halt einfach, sie hasst das Leben und wird dann auch in dieser neuen Staffel wird sie irgendwann geehrt für irgendwas, erkläre jetzt nicht was, steht auf der Bühne und sie sagt halt so, ich bin eure Heldin, nix da, ich spiele dreckig und kämpfe nie fair. Und setzt die Bühne in Brand, mehr oder weniger. Und das sind so, das ist tatsächlich so, wir hatten ja gerade die Frage, so wie sympathisch müssen eigentlich die Leading Characters einer Serie sein, so Stichwort Schwarze Früchte, wo die beiden Hauptfiguren halt eigentlich extrem unsympathisch sind und trotzdem folgt man denen halt. Und das ist hier auch so, die Hauptdarstellerin ist echt ein schwieriger Charakter und trotzdem eine totale Sympathiefigur.
Ja, also ich sag jetzt mal, ich habe ja, ich glaube, du magst Wednesday, die Serie, ganz gerne, ne? Oder?
Ich kann sie, wie mein Sohn sagen würde, appreciaten.
Ja, ich habe aus irgendeinem Grund, aus irgendeinem Bauchgefühl bis vor wenigen Tagen keine einzige Folge von Wednesday gesehen, bin dann eingestiegen mit der ersten Staffel, habe mir 3 Folgen angeguckt und bin dann zur zweiten Staffel übergewechselt und mein Bauchgefühl hat mich nicht betrogen, weil Wednesday ist wirklich überhaupt nichts für mich. Ja. Also ich tue mich so schwer damit, irgendwie einen Anschluss zu finden. Für mich ist das wie so eine, das ist jetzt böse, aber es ist wie so eine KI-generierte Serie auf sehr hohem Algorithmenniveau, weil man hat so Bestandteile, die einfach funktionieren, zusammengemixt. Also da ist einmal dieser Halloween-Grusel, der ja so sehr populär geworden ist, also so ein humoriger Grusel, den man so leicht wegpacken kann. Dann natürlich diese unglaubliche Harry Potter-Nähe, auch mit diesen Gruppen, den Schultraditionen, dem alten Gemäuer und der Magie. Also da gibt es ja auch so drei, vier Gruppen, die Werwölfe, die Vampire und so weiter. Und dann hast du natürlich diesen US-Highschool-Erzählkosmos mit den typischen Themen wie Außenseiter versus Mainstream, Mobbing, Freundschaft. Und dann noch ein Aspekt, den kann ich vielleicht noch am meisten, um mit deinem Sohn zu sprechen, appreciaten, diese Screwball-Comedy-Dialoge. Mm. Also die sind ja unglaublich, also was diese One-Liner, die Wednesday so raushaut, die sind ja auch schon so ein bisschen ikonisch. Das ist wirklich sehr, sehr scharf, sehr klug, das ist toll geschrieben. Und dann hat man natürlich diese besondere Figur entwickelt, diese kleine, zierliche Frau oder Mädchen, die sich nicht beliebt machen will, die nie lacht, die halt wie gesagt zierlich ist, aber gleichzeitig bärenstark und klug. Also so jemand, mit dem man sich sofort unheimlich gut identifizieren kann. Und dieses gesamte Paket, dieses gesamte Algorithmenpaket ist mir echt einfach zu ausgedacht. Also da haben sich Leute hingesetzt und gesagt, und das war vielleicht bei der ersten Staffel, als man noch nicht wusste, was das für ein Erfolg ist, ging es noch eher gesagt, ach, hier haben wir so ein Paket. Und jetzt, wo man gemerkt hat, die Leute fahren weltweit monstermäßig darauf ab, da wird dieses Algorithmenhafte natürlich noch mehr rausgekitzelt.
Du empfindest sie als durchkalkuliert.
Ja,
so. Das ist sie. Wie, glaube ich, 99,99% aller Netflix-Serien, die darauf ausgelegt sind, ein großes Publikum zu erreichen. Wie alle Streaming-Serien, wie mittlerweile aber auch alles, was öffentlich-rechtlich und sogar bei Arte läuft.
Dieses kalkulative
Element ist einfach marktwirtschaftlich. Wir sind im fucking Kapitalismus und da wird halt einfach kalkuliert.
Wir haben gerade über Alien gesprochen.
Ja.
Und da haben sich bestimmt auch viele Leute, weil dieses Alien war sehr, sehr teuer, die haben auch sehr viel gebaut, habe ich gelesen.
Ja.
Und da könnte man ja genauso sagen, da haben sich bestimmt auch ganz viele Leute zusammengesetzt und gesagt, wie machen wir Alien als Serie erfolgreich? Und trotzdem haben wir beide festgestellt, dass es eine originelle Serie ist. Und das sehe ich hier bei Wednesday nicht.
Aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Also das ist halt, also das soll jetzt nicht so despektierlich klingen, aber jetzt die Economy stupid so. Das ist einfach, Alien nicht als kalkuliert zu bezeichnen, nachdem es die siebte Fortsetzung ist, unabhängig von 7 animierten Versionen, die es noch gibt und so weiter. Das ist mehr kalkulieren kannst du gar nicht.
Nee, habe ich ja gesagt, Alien wurde so, auch kalkuliert.
Genau, und trotzdem haben sie etwas zustande gebracht, dass wir als sehenswert empfinden, dass wir das sehenswerter sehen als zum Beispiel Wednesday kann was damit zu tun, dass wir nicht die Kernzielgruppe sind, weil die zielt nämlich das ist so eine Mischung aus Dark Romance und Angry Young Woman. Also es ist eine Coming-of-Age-Geschichte, so in diesem Young-Adult-Spektrum, also nicht ganz klein, so wie damals Harry Potter, als er mit 12 das erste Mal irgendwie nach Hogwarts gekommen ist, sondern schon ein bisschen älter.
Und da ist die Zielgruppe ja auch mitgewachsen.
Die ist mitgewachsen, genau. Ja. Ne? Und dann ja auch wirklich bis ins Erwachsenenalter hinein. Und dann, weil die Eltern es alle mitgeguckt und mitgelesen haben, war das dann irgendwie weltweit flächendeckend populär. Aber das ja, die Kernzielgruppe ist schon eher unter 30 und weiblich. Trotzdem ist es von der ganzen Machart her hochprofessionell. Und deswegen appreciate ich es auch mehr, als es wirklich zu mögen, so weil ich fühle mich da von einigen von den Figuren oftmals nicht richtig angesprochen. Ich finde auch tatsächlich die erwachsenen Figuren schwächer als die Jugendlichen, also so die Morticia und der Garcia, nee, ihr Mann.
Die Eltern, ja.
Die Eltern, so, das finde ich teilweise tatsächlich ein bisschen selbstreferenziell, wie die darstellen.
Man weiß eigentlich immer, was die gleich sagen.
Genau.
Der Vater zum Beispiel, der muss immer so düstere Namensvergleiche raushauen und du wartest immer darauf, dass gleich das und das und das passiert. Also ich finde dieses unglaublich Überraschungs-, also klar in der Optik, wenn man so will, irgendwie interessant und professionell, also wir müssen gleich natürlich nochmal über den Macher Tim Burton reden,
ja.
Aber in dem, was da passiert, bis auf die kleinen Twists und die, ne, der Kriminal- oder Horror-Kriminalfälle, ist es schon sehr erwartbar, finde ich.
Es ist erwartbar, aber die Kombination mit diesem Typus Mädchen, den Wednesday kennzeichnet, symbolisiert, charakterisiert, sowas, ist es tatsächlich neu. Und das ist ein neues Role Model und das ist für Frauen, in welchem Alter auch immer, ist es eins, wo sie sich was Neues aussuchen können. Und das an so exponierter Stelle mit einer Serie, die so weltweit so eine Resonanz entfacht hat, ist es wichtig. Und deswegen finde ich sie hat halt unabhängig davon, wie kreativ ich jetzt die
die einzelnen Plot-Twists finde oder wie interessant die einzelnen Storylines erzählt und geschrieben sind, so, finde ich das einfach toll, dass diese Figur ihre Eigenständigkeit entwickelt und sie steckt am Ende alles in die Tasche. Und gerade das ist etwas, was ich glaube, ich nehme mir nicht ansatzweise heraus, mich in weibliche Teenager hineinfühlen zu können. Ich kann mich noch nicht mal in männliche Teenager hineinfühlen, obwohl ich selbst mal einer war. Aber dieses düster Verschleierte, was in dir selbst drin ist, wenn du nicht weißt, wo soll deine Persönlichkeit hin, was will die Gesellschaft eigentlich mit mir und jetzt wollen die uns irgendwie auch noch alle in die Armee stecken und so. Das ist alles etwas, was eine große Glocke über Menschen so zwischen, weiß ich, in Wednesdays Alter, so um die 15 oder sowas packt. Und sich darin zu behaupten, da gibt es verschiedenste Wege und einer der populärsten aktuell ist halt dieses Influencer-Ding, so lächelt die Welt zu Tode. Und ja. Sie macht halt das Gegenteil.
Sie lächelt nie.
Sie lächelt nie. Und das ist eine so geile Figur, die mich so, also obwohl sie mir so fern ist, die mich so ergreift da drin. Ich weiß aber auch, sie soll mich gar nicht ergreifen, sowas. Sie soll am Ende auch einfach so, sie ist auch pointenlastig und sie macht alles. Sie macht halt wirklich, sie ist schlagfertig, sie ist witzig, sie ist gleichzeitig zutiefst betrübt und ätzend zu aller Welt und weiß aber auch nie, wo sie hin will. Und sie ist auch eine fragile Persönlichkeit und so kaschiert das halt damit, dass sie halt aller Welt nur zeigt, wie sie sehr sie verachtet. Ich finde diese Figur den Hammer. So. Also auch wenn ich sie nicht verstehe, auch wenn ich mich nicht ganz in sie rein empfinden kann, ich finde sie den Hammer und ich finde, sie ist, sie hat unbedingt ihre Existenzberechtigung. Ich bin froh, dass sie gibt.
Ja, das kann ich total nachvollziehen, diese Argumentation. Ich habe gerade gesagt, wir müssen nochmal über Tim Burton reden, den Showrunner und der auch, glaube ich, so die Hälfte zumindest der Folgen oder einige Folgen Regie führt. Tim Burton, jetzt aber ihn mal nachgeschlagen, ist auch schon 67 immerhin. Aber das war ja mal jemand, der so Kinooptik der als relativ junger Mann in den Mainstream reingekommen ist, als relativ randständiger Regisseur mit sehr eigenen Bildversionen. Also ich weiß schon noch, dass sowas wie Edward mit den Scherenhänden oder auch Ed Wood, das waren schon auch Filme, die ich gefeiert habe, aber also der und sein Look und wie er Regie führt und wie er erzählt, ist ja mittlerweile auch ähnlich trademarkig wie Wednesday. Ne? Also
total, und dann überleg dir mal Edgar Scissorhands, ne? Also ja. So von damals von Johnny Depp gespielt, der ist ja eine Entsprechung zu, also das
ja,
ist zu Wednesday.
Außenseiter, ja.
Totaler Außenseiter, dass so ein Typ überhaupt dazu in der Lage ist, auf das Plakat eines Kinofilms zu kommen und weltweit gehängt zu werden. Das war, glaube ich, damals ein erfolgreicher Film. Das ist der Hammer. So, das ist einfach irre, dass jemand, Tim Burton hat
eine Menge geleistet, auf jeden Fall für die Popkultur.
Ja, und aber auch
Frage.
In diesem Fall. So, er hat ein großes Gespür dafür, was wollen die Leute eigentlich was wollen sie, aber was glauben sie vielleicht gar nicht, dass sie es wollen? So, und das ist so ein Wednesday, jubelt er denen unter. So, vielleicht, so viele Leute fühlen sich, glaube ich, eher zu den schillernden, großartigen, selbstbewussten und allseits beliebten Charakteren hingezogen und gestehen sich jetzt gar nicht ein, dass es auch geil ist, ein Role Model zu haben, dass das genaue Gegenteil davon ist. Mhm. Und das hat er mit Edgar Scissorhands genauso geschafft und sowas.
Und er hat auch relativ früh schon Batman-Filme gemacht, ne? Also seine dunklere Version von Batman erzählt. Trotzdem muss ich sagen, bei Tim Burton, ähnlich wie bei Wednesday, es ist ja sozusagen ein Double-Feature, weißt du halt ziemlich genau, was dich erwartet.
Ja.
Welche Einstellungen jetzt gleich kommen, wie die Kamera fliegt, welche Skurrilitäten er da im Set-Design auspackt und so. Ja, naja.
Genau, das sind Kritikpunkte, die kannst du da anbringen. Das ist völlig legitim, sowas. Das macht aber die popkulturelle Relevanz der Serie überhaupt nicht geringer, finde ich. So.
Nein, das ist natürlich ein ganz großer popkultureller Lied, dieses Wednesday da.
Ja, und sehr unterhaltsam. Also so, ich bin auch nicht der Typ, der sie durchguckt. Sowas,
ja, und
ne?
Genau da widerspreche ich. Also mich langweilt die Serie unheimlich. Ich habe gemerkt, bei allen Formaten, die wir heute besprechen, muss ich da immer am meisten mit mir kämpfen, um durchzuhalten. Aber das ist wirklich eine reine Geschmacksfrage.
Ich glaube auch, also auch bei mir. Also deswegen, ist bei uns eher eine Geschmacksfrage als so eine Kritikerbewertung.
Genau,
oder
aber
sowas,
du
ne?
wirst wenigstens unterhalten von Wednesday und ich muss mich durchkämpfen.
Ja, okay. Ich habe in der ersten Staffel, als ich die erste Folge gesehen habe, habe ich gedacht, so, oh, wow, ich war richtig so, das ist ja geil. Das ist ja eine geile Konstellation, das ist ja eine geile Figur, sowas. Ich habe das aber auch nicht bis zum Ende durchgehalten. Also von daher, so vollends hat es mich auch nicht überzeugt. Aber egal.
Prima. Kommen wir zu einem anderen Tale, also zu einer anderen Erzählung, wo man sagen könnte, mein Gott, hatten wir das nicht alles schon? Und tatsächlich, The Twisted Tale of Amanda Knox, 8 Folgen bei Disney, 46 bis 54 Minuten lang, gestartet am 20. August mit einer Doppelfolge, danach die restlichen 6 Folgen einzeln. Wer warten will, bis die Serie komplett ist, muss bis zum 1. Oktober warten. Ja, und Amanda Knox, da klingelt, glaube ich, bei jedem irgendwie eine Glocke, weil das kann man, glaube ich, so ein bisschen sagen, ist mit der oder der größte True Crime Fall der letzten 20 Jahre. Und wir erinnern uns vielleicht noch mal ganz kurz, die damals 20-jährige Austauschstudentin, Amerikanerin in Perugia in Italien, Amanda Knox, findet ihre Mitbewohnerin in so einer Studenten-WG in diesem malerischen Perugia da, in dieser Studentenstadt, tot, ermordet vor mit ihrem italienischen Freund und gerät relativ schnell in den Fokus der Ermittlungen und sie wird verhaftet und ist mordverdächtig zusammen mit ihrem Freund, den sie eigentlich erst kurz davor kennengelernt hat. Und es entspinnt sich ein Prozess, der ja vor Augen der Weltöffentlichkeit stattfindet. Sie wird wegen Mordes verurteilt, freigesprochen, dann nochmal angeklagt und so weiter und so weiter. Und wie gesagt, das wurde weltweit verfolgt. Wir können ja gleich dann auch nochmal darüber spekulieren, warum das so groß ist. Es gibt eine Netflix-Doku, die ich mir auch angeschaut habe, 2016, wo auch Amanda Knox selbst relativ viel erzählt und mitgemacht hat. Es gibt von Michael Winterbottom einen Kinofilm, The Face of an Angel, mit Daniel Brühl, Kate Beckinsale und Cara Delevingne, der die Geschichte erzählt, ohne den Namen Fox Amanda Knox zu nennen. Es gibt unzählige Fernsehfilme und Dokumentationen und natürlich ohne Ende Bücher, Presseberichte. Also es ist ein Fall, der sehr, sehr stark auserzählt eigentlich ist. Aber es gab tatsächlich noch nie, soweit ich weiß, eine fiktionale Serie.
Ich glaube auch nicht. Es basiert auch auf ihren Aufzeichnungen dieses Ganze, also auf ihrer Autobiografie.
Sie ist sogar eine der Produzentinnen, zusammen mit ihrem heutigen Mann.
Und zusammen mit Monika Lewinsky. Monika Lewinsky
von ich habe mir es auch aufnotiert, Monika Lewinsky, von der ich gar nicht wusste, was sie heutzutage macht. Also die aus dem Sexskandal mit Bill Clinton, ist auch eine der Produzentinnen und da fällt einem natürlich sofort ein, was haben die beiden gemeinsam, dass jemand sozusagen in einer breiten Öffentlichkeit zu einer Täterin erklärt wurde. Also, aber gut, wir wissen nichts über über Monika Lewinsky und ihre Beziehung zur Serie, aber es scheint die Monika Lewinsky zu sein. Bevor ich noch länger monologisiere, Jan, wie hast du diesen Fall Amanda Knox vorher verfolgt? Hattest du die Netflix-Serie Doku schon mal gesehen? Hast du irgendwie dich mal damit beschäftigt?
Immer mal wieder, ich habe das aber nicht im Fernsehen oder Streamern oder sowas gesehen, sondern ich habe das, glaube ich, immer mal wieder so in gedruckten Medien verfolgt, wenn es da mal wieder einen neuen Stand gab oder mal wieder neuer Prozess irgendwie anstand, weil sie ist ja auch tatsächlich, ich glaube, es gibt immer noch einen Prozess, der anhängig ist oder der letzte ist zumindest erst unlängst beendet worden. Ja. Da ging es dann aber eher sowas wie um falsche Beschuldigung oder sowas.
Ja.
Der Fall ist immer mal wieder in den Medien drin, der ist nie ganz raus. Ich finde es auch interessant, weil es geht tatsächlich nur um einen Mord und trotzdem ist es einer der spektakulärsten Real-Crime-Fälle, so was die mediale Begleiterscheinung betrifft, aller Zeiten. Es ist schon, was Besonderes. Vielleicht auch, weil es eine weibliche Täterin ist, weil hier eine Frau zum Opfer eines Justizirrtums geworden ist. Es sind in aller Regel sind es Männer. Also es ist auch gerade so, das ist auch etwas, was ich da so mitgelesen habe. Es gibt ja immer wieder so Situationen, in denen Polizei, also Exekutive,
über die Regierung und die Polizei unbedingt einen Täter will oder halt eine Täterin, weil das wichtiger ist als die Wahrheitsfindung. Und da gab es halt jetzt so unlängst Fälle wie Gustl Moller zum Beispiel, der irgendwie in die Psychiatrie in Bayern gesteckt worden ist, oder Manfred Genditzki, der angeblich seine Nachbarin in der Badewanne ertränkt haben soll und sowas. Das sind immer so Fälle, wo die Gerichte und die Staatsanwaltschaften einfach lügen und Tatsachen verdrehen, um halt jemanden zu haben, der dafür dingfest gemacht werden kann. Das ist irgendwie so ein Prinzip unserer Zivilisation, dass wir brauchen jemanden.
Filmischer Erzähltopos, ne? Wir kennen alle diese Figur des Bürgermeisters, Polizeichefs, Staatsanwalts, der sagt, der die Polizei unter Druck setzt, also wir brauchen hier schnell einen Täter oder so, ne?
Ja, das ist, das spielt da so alles mit. Ich finde, also ich hab diesen Fall immer weiter verfolgt, so, war immer drin, war jetzt aber kein Fan, weil ich auch nicht so ein Real Crime Addict bin. Ich finde tatsächlich, also was ist, wie heißt, sag mal bitte, weil ich habe über diese Serie nicht berichtet. Wer ist der Regisseur oder die Regisseurin?
Tatsächlich habe ich mir das gar nicht aufgeschrieben. Ich habe, glaube ich, etwas zu der Produzentin.
Ja, sehr nachlässig von uns beiden, Entschuldigung.
Ja, haben wir jetzt. Produzentin ist KJ Steinberg, die hat was mit This Is Us, dieser Serie zu tun.
Okay, krasse Serie.
Aber, achso, doch, Michael Uppendahl oder
Michael Uppendahl,
Michael Uppendahl. Ja, vielleicht Michael ist es auch ein Schwede oder so. Ja,
der wählt tatsächlich einen ganz interessanten Ansatz. Er erzählt es nämlich so ein bisschen, also es hat so einen fast schon magischen Realismus teilweise, so in der Art und Weise, wie es bildästhetisch gestaltet ist. So der Einstieg ist, es wirkt ein bisschen wie die magische Welt der Amelie, die fabelhafte Welt der Amelie. Und es spielt auch, dieser Film spielt auch eine Rolle, weil der Teil ihres Alibis ist, zum Beispiel. Und es ist der Anfang, so die ersten, die Figureneinführung, also die sogenannte Disposition, ist schon sehr, sehr cheesy. Das müssen solche Filme irgendwie fast schon zwanghaft machen, dass die Erzählung, bis es zum Knall kommt, bis der Kriminalfall eintritt, bis jemand stirbt oder bis der Krieg ausbricht oder sowas, da müssen alle Figuren so eingeführt werden, dass alles in Butter ist. Mhm. Und das ist hier auch so. Sie wird halt als ein totaler Freak dargestellt, aber einer, der die Welt und das Leben umarmt. Und dann gerät sie halt in die Fänge der italienischen Polizei, die halt ausnahmsweise mal nicht nur Typen, sondern auch Frauen, die auf Teufel komm heraus eine Täterin wollen oder einen Täter wollen und in ihr jemanden finden, der wo so ein ganz wenige Indizien darauf hindeuten, und die werden dann nach und nach so zurechtgebogen, dass daraus eine Anklage wird. Und wir hätten jetzt gar nicht gesagt, dass sie verurteilt wird, weil es gibt, wenn du das guckst, es läuft halt irgendwie.
Es hat noch nie jemand mitbekommen,
Menschen,
dass Amanda Knox nicht verurteilt wurde.
Genau, ich musste selber nachgucken und wusste es nicht ganz genau, wie der Fortgang war, sowas, aber jetzt wissen wir es. Und wie die das hinbiegen und wie sie unter Zuhilfenahme von massiver Folter letztlich dazu gebracht wird, dass am Ende ein Urteil gegen sie dabei herauskommen kann, wo du die ganze Zeit, das ist wirklich Horror. Also ich habe diese Serie gesehen und ich habe selber das Gefühl gehabt, das ist eine Horrorserie. Wie tief sie in diesen Strudel aus Vorverurteilungen und verdrehten Beweisen und missachteten Belegen zu ihrer Entlastung und so weiter hineingetrieben wird und sie immer weniger Menschen hat, die sich auf ihre Seite stellen und sowas, und gleichzeitig auch so als Anklage an die Aufmerksamkeitsökonomie und wie die Medien mit ihr umgehen und so weiter. Das macht die ganze Geschichte zu einer hochinteressanten Serie, finde ich.
Ich habe auch gerade noch mal mir so ein Zitat rausgeschrieben von dieser KJ Steinberg, dieser Produzentin, die, glaube ich, so das größte emotionale Engagement in dieser Serie hat. Also ich glaube, der war diese Entwicklung der Serie, glaube ich, sehr wichtig. Die hat nämlich über die Serie gesagt, die handelt von den verheerenden Auswirkungen falscher Narrative.
Ja.
Also sprich, wenn sich irgendwelche Leute überlegen, die Medien, die Justiz, so ist es gewesen, und das erstmal dann so in die Welt heraus transportieren, wie mächtig das ist, und dass praktisch diese Amanda Knox, die ist jetzt Ende 30, und wie gesagt, ich habe mir auch nochmal die Netflix-Doku, die sehr interessant ist, die, glaube ich, auch für Golden Globe oder Emmy nominiert wurde, die schon fast 10 Jahre alt ist, angeguckt, wo sie auch ganz viel redet. Die kämpft praktisch lebenslang gegen die, für ihre Unschuld oder für ihre Entlastung. Und es ist aber so krass, wie schwer das ist, weil als ich einer Bekannten erzählt habe, dass ich mir diese Serie angucke, hat sie mir gesagt, so ja, okay, aber ja, sie ist ja auch nicht so von der Unschuld überzeugt oder so.
Ja, ja.
Und da merkt man mal, wie diese alten Geschichten sozusagen bis ins Heute nachwirken. Ja, das kann uns allen passieren, dass wir denken, also klar, Foxy Noxy war der, glaube ich, der englische Begriff für Amanda Knox. Und in Deutschland war es, was, der Engel mit den Eisaugen oder sowas. Ne? Also das hat ja praktisch bei der Amanda Knox hat ja praktisch dieses klassische Femme Fatale-Narrativ funktioniert. Endlich haben wir mal wieder so jemanden in der heutigen Zeit, also eine blonde, schöne, aber auch kühl, mit kühler Ausstrahlung. Und das war ja auch einer der Gründe, warum sie in Verdacht geraten ist bei den Italienern, dass sie praktisch sich so manchmal so ein bisschen, wie man so im Englischen sagt, so awkward, so seltsam verhalten hat im Zuge dieser ganzen Tragödie. Also so eine Szene ist, glaube ich, dass sie während am Tatort irgendwie alles untersucht wird, küsst sie ihren Freund oder den sie halt gerade eine Woche kennt, und kann eine Übersprungshandlung gewesen sein, dass sie einfach so zärtlich zueinander waren. Und das habe ich gesagt, oh Gott, wie kann man nur im Angesicht dieses Verbrechens jetzt hier irgendwie sich zärtlich küssen am Tatort? Und solche Dinge, das hat alles dazu beigetragen, dass man diese Figur Amanda Knox sozusagen dämonisiert hat. Mit der kann irgendwas nicht stimmen, ja, wenn die so blaue Augen und schöne blonde Haare und schönes Gesicht.
Also Das ist ja ein kontrrevolutionärer Aspekt der Emanzipationsgesellschaft, so, ne? Dass die Männer, dass die immer noch herrschende Männermacht, Mediengesellschaft, endlich haben wir hier mal eine Frau, die wir so diabolisieren können, wenn es das Wort gibt. Da seht ihr es doch, sind nicht nur wir Männer scheiße, Frauen sind auch richtig scheiße.
Du meinst, du redest jetzt über das Femme Fatale-Konzept.
Genau, dieses Konzept, das dahinter steckt, dass die da so rausgepult wurde, sowas, das ist halt, das hat halt auch schon, hat auch wieder popkulturelle Gründe so. Aber ich finde tatsächlich, so wie es hier dargestellt wird, auch durch die Hauptdarsteller, hast du den Namen mal kurz parat?
Ja, das ist, ich kannte sie, habe sie vorher noch nicht gesehen.
Ich auch nicht.
Das ist Van Patten heißt
ja,
sie.
Ja, wir sind mega schlecht heute mit Namen.
Grace Van Patten, ich fand es ganz lustig. Die ist wohl relativ bekannt geworden durch so eine, ist das eine Young Adult Serie, Tell Me Lies?
Ich habe keine Ahnung, ich kannte
super
sie
populär.
Vorher nicht.
Ich fand es nur witzig, dass ihr Vater, also sie kommt aus so einer Filmemacherfamilie, nur aus New York, glaube ich. Ihr Vater ist einer der bekanntesten Fernsehregisseure, der hat ganz viele Folgen von Game of Thrones Regie geführt.
Verrückte Welt.
Wie fandest
die immer
du
wieder
sie denn,
einer?
Diese
ich
Grace
fand herausragend. Ich fand
Find
das,
sie gut?
Ich fand das so toll, wie sie das gespielt hat, weil sie eben gerade dieses leicht wirre, sie ist halt ein bisschen freakig, und sie ist, es wird auch so am Anfang in dieser Amelie-Disposition wird halt gezeigt, wie sie so noch zu Hause in den USA groß geworden ist und in ihrer Schule so ein bisschen als Freak galt.
In Seattle, ja.
So, sie ist einfach echt ein sehr, sehr besonderer Charakter, und dieses Besondere paart sich jetzt halt mit dieser wachsenden Verzweiflung und auch mit der Trostlosigkeit der Situation, in der sie sich befindet, und die Ausweglosigkeit. Und das ist poppt aber immer wieder auf. Also ihr Naturell kommt immer wieder nach draußen, und immer wieder, wenn es so Momente gibt, in denen es so was wie so Ansätze von Entlastung gibt und so kleine Fenster in die Hoffnung, dass sie da doch wieder rauskommen könnte, dann scheint das auch immer wieder durch, auch in den vielen Rückblicken, die wir sehen, halt, wie es zu dieser Tat gekommen sein könnte, wer auch immer es war. Und das ist einfach so diesen Ritt auf der Rasierklinge, den macht sie ganz, ganz großartig, finde ich. Deswegen glaube ich, wir werden von der noch einiges hören. Die wird wahrscheinlich sowas wie Mitte 20 sein jetzt so.
Ja, und wie gesagt, diese andere Serie, die ich erwähnt habe, die ist auch sehr populär, wo sie jetzt schon in der zweiten Staffel, glaube ich, gespielt hat.
Also ich lese diese Serie für mich, unabhängig davon, wie gut sie gespielt ist und wie gut sie gedreht ist, und sie ist auch einfach, sie ist vom Production Value her, ist die total, also hat sie oberes Niveau, so, die ist einfach in sich gut gemacht, hat viele Außenaufnahmen in dieser bezaubernden Perugia-Gegend, so.
Und ich habe, wenn du mal dir die Doku anschaust, wie gesagt, ich empfehle das bei Netflix, und diese Original-Schauplätze siehst, den Original-Tatort und so, ist es relativ beklemmend, weil es wirklich 1:1 so aussieht. Ich weiß nicht, ob die wirklich da auch also an denselben Orten gedreht haben, aber es sieht alles ziemlich genauso aus wie in der Realität.
Ja, also glaube ich sofort, aber das, was ich halt damit sagen wollte, war, dass es unabhängig von dieser Visualität und der gelungenen Serie, finde ich, ist es einfach ein großes Plädoyer für Fehlerkultur. Mhm. Dass mich so, die Polizei, die haben schon alle gemerkt, so ey, wir sind hier in Sackgassen, so sehr die auch überzeugt waren, so gerade in Gestalt eines Staatsanwaltes, der in Italien offenbar so polizeiliche Kompetenzen gleichzeitig noch hat, also der stark in der Ermittlung, in die Ermittlung eingebunden ist. Das waren alles Leute, die waren schon anfangs auch sehr überzeugt davon, dass sie es ist, unabhängig davon, dass sie unbedingt eine Täterin oder einen Täter wollten. Aber sie hatten dann auch immer wieder Momente, wo sie gemerkt haben, das passt alles nicht zusammen. Und dann guckst du denen in die Köpfe, wie sie auf Teufel komm raus nach Gründen suchen, sie doch irgendwie im Knast behalten zu können und sie doch zu verurteilen und wie sie den Zweifel beseitigen und so weiter. Und das ist halt einfach Teil einer Fehlerkultur, die es in unseren Breiten gerade nicht gibt. Wir sind nicht dazu in der Lage einzugestehen, wenn wir auf der falschen Fährte sind. Mhm. Und das siehst du im Alltag genauso wie in der Politik, dass halt irgendwie so ein Jens Spahn kann nicht sagen, sorry, dass ich jetzt so einen großen Bogen spanne, ich habe Scheiße gebaut. So, der muss sagen so, nee, ich habe alles richtig gemacht. Und das waren wir zwischendurch mal so in dieser, als wir auf dem Weg in die postheroische Gesellschaft waren wir mal ganz kurz auf dem Weg, dass Männer eingestehen dürfen, wir haben Fehler gemacht und jetzt bewegen wir uns gerade wieder zurück.
Jetzt spahnst du aber einen sehr großen
Bogen. Mache ich, aber für mich ist diese Serie ein Plädoyer dafür, das wieder zu können. Leute, wenn ihr einen Fehler macht, gesteht diese Fehler ein. Das ist viel größer, das ist menschlich viel größer.
Aber es gibt ja eine Geschichte in dieser Serie, wo ich dachte, nein, das ist jetzt wirklich This Is Us, das ist jetzt wirklich Melodram mit ganz viel Zuckerwatte. Und zwar gibt es ja diese Figur des Staatsanwaltes, wird übrigens erfreulich viel Italienisch gesprochen in dieser Serie, also ist, glaube ich, keine Ahnung, gefühlt 50% Italienisch Untertitel. Man kann also seine Sprachkenntnisse, man kann ein bisschen Italienisch lernen in dieser Serie. Fandest du auch, dass diese Figur des Staatsanwaltes so ein bisschen drüber war, dass man so dachte irgendwie so, ah, der Typ ist jetzt aber mir ein bisschen zu sehr larger than life, oder fandest du das?
Ja, ich finde, overacted manchmal ein bisschen.
Ja, genau. So, und wenn du dir den Originaltypen anguckst in der Doku.
Der ist genauso?
Der ist genauso.
Okay, alles klar.
Also es ist wirklich 1:1. Ich finde fast, der Originaltyp ist noch krasser als das etwas übertriebene Spiel des Schauspielers. Und dann habe ich, vielleicht ist es jetzt gespoilert, aber die sind ja erbitterte Gegner, Amanda Knox und dieser Mann, der sie unbedingt zur Strecke bringen will. Und am Ende gibt es einen Twist, eine Wiederbegegnung, wo die sich annähern und wo ich dachte so, ey, das haben die jetzt aber erfunden, ne? Das kann ich wirklich. Mhm. Und wenn du dann wirklich dir die Realität anguckst, lernst du, Amanda Knox und der Mann, der sie wahrscheinlich am meisten gehasst hat, also dieser Staatsanwalt, sind heute in gutem Kontakt und schreiben sich E-Mails und WhatsApps.
Ah ja, wird das in der Serie klar? Oder?
Ich kann sein, dass eine Art von Versöhnung angedeutet wird. Wir spoilern jetzt wirklich ein bisschen
viel. Du spoilerst wirklich viel.
Aber ich denke mir aber immer, wer sich ein bisschen mit dem Amanda Knox-Fall beschäftigt hat, der weiß es alles.
Ich weiß es nicht.
Aber es ist tatsächlich so, also insofern hat die fast ein Happy End, also auch wenn es natürlich kein richtiges
Happy End ist. Hör mal auf, über das Ende zu reden.
Weil dieses Stigma bleibt ja an ihr haften, aber also es ist wirklich eine tollkühne Geschichte.
Ja, okay, das wusste ich nicht.
Auch in ihrem Ausgang.
Ja, also die Serie beginnt mit dieser Szene, wo sie sich begegnen, deswegen ist es gar nicht so viel gespoilert, was das betrifft. Aber dann lass uns doch jetzt abbrechen, weil sonst sagst du noch mehr darüber, was da so zu sehen
ist. Ich wollte noch mal eine Sache sagen, die mir eingefallen ist, warum dieser ganze Fall neben diesem Femme Fatale-Geschichte und diesen ganzen Aspekten, ich glaube, da geht es auch so ein bisschen darum, dass Amerikaner immer so dieses Trauma haben, dass wenn sie ins Ausland gehen, irgendwie zu Unrecht beschuldigt werden.
Ja, haben die das?
Weiß ich nicht. Ja, das gibt ja so eine Filmtradition im Amerikanischen, nach dem Motto, verlasse unser Land, diesen Hort der Demokratie, kann man heute natürlich nochmal ganz neu drüber nachdenken, und gehst irgendwo ins Ausland, da wirst du zu Unrecht beschuldigt und in Kerker geworfen und so weiter. Lustig, weil ja Italien jetzt nicht gerade jetzt klassische Land der Entrechteten und der Diktatoren ist, also jetzt zumindest in den letzten Jahrzehnten, und dass praktisch da so eine Horrorgeschichte erzählt wird, die unbescholtene Amerikanerin kommt im italienischen Justizsystem unter die Räder. Also ich glaube, dass das auch ein Aspekt ist, der an diesem ganzen Fall die Leute elektrisiert hat, gerade in Amerika.
Ja, okay. Ich habe da jetzt natürlich keinen Überblick, also keinen empirischen, aber ich habe das Gefühl, dass Amerikaner, wenn sie in Europa auftreten, oftmals eher das Gegenteil sind, nämlich ein
die super dicke Hose, die glauben, wir
ja, uns keiner kann mag eh, die Amerikaner.
Na, keiner mag, ich weiß nicht, ja. Aber uns kann eh keiner was.
So, ja, genau.
Also so, dass die oftmals halt deswegen so Dampfplauderer und Großkotze sind. Und
aber
sowas.
In diesem Spannungsfeld sehen die Amerikaner sich praktisch auch selbst. Einige sagen, oh, wir sind so imperialistisch und dominant und großkotzig, ne? Und auf der anderen Seite haben sie Angst, irgendwie im Ausland sozusagen, ja, genau wegen dieser Aspekte verhaftet zu werden.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass liberale Amerikaner und Amerikanerinnen, die jetzt nach Europa kommen, die gehen so ein bisschen gebeugten Hauptes. Denen ist das sehr, sehr unangenehm, was gerade in ihrer...
Aber dieses Thema wollen wir jetzt nicht mehr.
Genau, das vertiefen wir nicht. Wir gehen gleich zu einer anderen Serie.
Wir gehen...
Ich fand sie gut. Ich finde sie, also um nochmal so in diesen Sterne-Modus reinzukommen, ich finde, die hat sowas wie 4 Sterne verdient, weil die ist wirklich, ich finde die wirklich sehr, sehr gut gemacht.
Ich fand es, ja, die ist gut gemacht, die ist sehr solide, und wenn man so als Späteinsteiger wie ich in diesen Amanda Knox-Kosmos reingerät, fand es auch interessant. Ich musste manchmal, also ich habe mich ganz oft gewundert bei dieser Serie, weil ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und dann gucke ich mir die Doku an oder lese bei Wikipedia. Ich habe unglaublich viel gelesen zu der Serie, und dann stellst du fest, das war wirklich so, wie die es erzählt haben. Also ja, auch eine Empfehlung. Also der Fall wird nicht neu erzählt, aber er wird eben erstmals ausführlich fiktional erzählt.
Genau, sofern man Disney hat.
Genau. Eher fiktional ist auch die Serie Chabos in der ZDF-Mediathek. 8 Folgen, 31 bis 41 Minuten Länge, seit dem 22. August komplett verfügbar. Und Jan hat sich die Serie gewünscht. Finde ich gut. Worum geht es in Chabos?
Es geht um, Chabos muss man mal kurz erklären, ist so ein bisschen die Übersetzung für, die Übersetzung von Jungs von der Straße, sowas.
Ist das,
ne?
Spanisch oder?
Nee, ich glaube, das ist eher sowas wie Rotwelsch oder sowas. Also es ist so ein Slangbegriff, so ein bisschen Mikrosprache. Er ist von Haftbefehl, hat das damals halt.
Es kommt so ein bisschen aus dem Rap und so, ne?
Genau,
kommt aber, ein bisschen aus dem. Aber gab es 2000, die Serie spielt ja im deutschen Sommermärchenjahr 2006. Gab es den Begriff Chabos?
Ich weiß auch nicht, von wann der Begriff der Babo weiß, wer sein Chabo ist. So, oder der Chabo weiß, wer sein Babo ist. Nee, Quatsch, von Hafti. Gab es wahrscheinlich schon, das war vielleicht noch nicht so popkulturell in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen. Also die Serie vorweg ist von Mickey Patsch und Arkadi Kayet, die schon mehrfach Sachen zusammen gemacht hatten, aber nur kleine Sachen. Das heißt, es ist ihr erstes wirklich richtig großes Projekt, das sie als Duett zusammen machen.
Hast du nachgeschaut bei den beiden Machern, habe ich nämlich nicht gemacht, was die für ein Jahrgang sind? Sind die ungefähr auch so Mitte 30, so wie die Hauptfigur?
Genau, die sind auch ein bisschen aus der Zeit, also zumindest so, ich meine, es ist ja immer die Frage, welcher Gen man angehört, sowas, weil du kannst der ja zwischen 12 und 42 angehören, gewissermaßen, aber ich glaube, die sind auch sowas, das sind so 90er-Jahrgänge, würde ich mal sagen, so später 80er, frühe 90er-Jahrgänge, weiß ich nicht, kann ich nur mutmaßen. Es geht auf jeden Fall um den Millennial Peppy, also das ist wichtig, also es geht um diese Leute, die halt so Anfang des neuen Jahrtausends Jugendliche waren, im weitesten Sinne, gespielt von Johannes Kienast, einer meiner Lieblingsschauspieler mittlerweile, der nicht zu seinem Klassentreffen eingeladen wurde. Er ist so ein bisschen gescheiterter Mit-30er, der irgendwie in seinem Job in so einer komischen KI-Firma nicht so richtig gutes Standing hat. Seine Freundin hat ihn gerade verlassen, also es geht alles gerade ziemlich in die Binsen. Und dann erfährt er auch noch, dass er nicht zum Klassentreffen eingeladen wurde und reist sozusagen dieser fatalen Erkenntnis in seiner Heimatstadt Duisburg hinterher, um rauszufinden, warum das so ist. Und taucht dabei dann in so einer Zwei-Ebenen-Erzählung immer wieder ein in seine Jugend im Jahr 2006. Also seine Jugend spielt 2006, also im sogenannten Sommermärchenjahr bei der Heim-WM, Fußball-WM.
Da ist er so 15, 16.
Genau, 16, genau 16 ist er, glaube ich. Die sind 16, und er und seine Kumpels, die heißen die PD, Alba und Gollum genannt werden, die versauen sich, so viel kann man sagen, über diese Serie in einer verhängnisvollen Nacht ihr komplettes Leben. Also das Leben, nicht bei allen gleichermaßen, aber das Leben dieser 4 Jungs gerät aufgrund einer einzigen Fehlentscheidung aus den Fugen. Und der Rest dieser 8x ungefähr 30-minütigen Serie kümmert sich darum, wie sie einerseits versuchen, in der Vergangenheit die Folgen dieser fatalen Entscheidung einigermaßen zu kitten, also wie sie da wieder rauskommen aus der Scheiße, in die sie sich geritten haben, Und der zweite Aspekt zeigt die erwachsenen Jugendlichen dabei, wie sie heute miteinander klarzukommen versuchen. Es steuert also ein bisschen auf dieses Klassentreffen zu. Und das ist halt so eine Coming-of-Age-Tragikomödie aus einer zugleich fernen und nahen Zeit, nämlich das Jahr 2006, das einerseits schon ewig weit weg ist, wenn man die ganzen technischen Gadgets sieht, die sie haben, also halt noch Klapptelefone, kein Smartphone und Klamotten sind halt, obwohl die kommen jetzt gerade wieder ein bisschen in Mode oder sind in Mode und sowas. Und
Kommunikation also über StudiVZ.
Sowas, genau. Das ist alles, es ist gar nicht, das sind 20 Jahre, das ist halt ein Klacks eigentlich, aber es erscheint in vielerlei Hinsicht doch ganz schön weit weg. Und wir erleben halt in dieser Serie, die gleichzeitig auch ein bisschen so eine Milieustudie ist, was diese Zeit mit Menschen gemacht hat, welche Möglichkeitsräume sie eröffnet. Das ist generell eine Serie über Möglichkeitsräume. So was passiert, wenn deine eigene Biografie an irgendeiner Stelle anders abgebogen wäre und so weiter. Deswegen erzählt Peppi das auch viel durch die vierte Wand. Das ist generell eine Serie, die sehr stark mit so magischem Realismus spielt, also unabhängig davon, dass er ständig mit uns redet, tritt er manchmal auch tatsächlich mit seinem alter Ego als Jugendlicher in Interaktion und betritt deren Räume.
Genau.
Und es ist so, die Zeitebenen werden stark durchmischt. Aber am Ende ist es aber jetzt keine Mystery-Serie, sondern es ist tatsächlich eine Coming-of-Age-Serie zweier Generationen.
Ja. Ich habe gelesen, das ist mir relativ spät aufgefallen, das ist ja sozusagen eine nachgebaute Serie. Mhm. Das Original kommt nämlich aus England, Ladhood. Das war mal eine BBC-Radio-Show von einem gewissen Liam Williams und der hat aus seiner Radioshow, ich glaube, da hat er wahrscheinlich seine eigene Geschichte erzählt, wahrscheinlich ungefähr diese von Peppi aus der Serie, nach dem Motto, ey, was ist denn eigentlich aus meinem Leben geworden und warum bin ich denn nicht in so einem Klassentreffen eingeladen worden? Und daraus hat er dann eine BBC-Serie gemacht, wo er sich auch selbst spielt. Ich habe aber gelesen, ich habe diese Ladhood-Serie nicht gesehen, dass der deutsche Ansatz schon auch sehr eigen sein soll. Allein deswegen, weil dieser britische Sozialrealismus, der da in dieser Serie, in dieser Originalserie drinsteckt, sich wohl ganz schlecht übertragen lässt.
Ja.
Gleichzeitig, was die beiden deutschen Macher übernommen haben, ist wobei auch trotzdem dieses... Also, dass man dieses Milieu sehr gut erzählt.
Irgendwie. Ja, also ich bin selber, ich bin kein Millennial, aber ich bin in der Millennials-Zeit, in diesen Nullerjahren war ich auch noch relativ jung und habe auch vieles davon mitgenommen, also habe auch ästhetisch vieles von ihm mitgenommen, was da popkulturell gerade angesagt ist. Ist halt so eine CD-Zeit noch so, ne?
Ja, wir waren damals Berufsjugendliche, deswegen haben wir da so ein bisschen noch mit reingeguckt in dieses Leben, ja.
Ich finde die Serie, um mal da reinzugehen, ich finde sie wirklich richtig geil. Es ist eine wirklich fantastische Serie. Ich habe aber auch, als ich drüber geschrieben habe, so ein bisschen zu bemängeln gehabt, dass sie so einen kleinen Bruch hat in der Mitte, dass die ersten vier Folgen, finde ich, wirklich herausragend.
Ach, interessant. Ich bin nämlich, fünf habe ich jetzt gesehen, glaube ich.
Ja.
Ja, fünf habe ich gesehen.
Also es gibt in der fünften Folge gibt es ein paar Behauptungen, die sich nicht mehr mit den Persönlichkeitsstrukturen und der vorherigen Geschichte decken. Es gibt so ein paar Erzählungssprünge, die sich mir nicht mehr erschließen. Ich finde, sie überholt sich bisweilen dann so ein bisschen selbst. Sie will halt ein bisschen mehr als die Geschichten die Charaktere eigentlich hergeben, ohne jetzt zu sagen, worum es dabei geht, die Auflösung, also das, was am Ende in der letzten oder vorletzten Folge so endgültig in die Katastrophe führt. Das ist tatsächlich so, das passt nicht zu der Figur, die diese Katastrophe vorantreibt. Das war vorher überhaupt nicht in der Veranlagt. So, es war eine ganz, ganz schüchterne Zurückhaltung und plötzlich macht die was wirklich Krasses so. Und das sind so Sachen, das habe ich der Serie so ein bisschen angekreidet, dass sie ihre Qualität nicht über 8 Teile hochhält. Aber weil das Niveau vorher schon so enorm hoch war, ist es für mich eine der besten Serien des Jahres.
Aus Deutschland.
Aus Deutschland, ja.
Ja, wir reden ja hier über eine ZDF-Neo oder ZDF-Mediatheken-Serie über eine Junge, da haben wir schon eine Menge Bashing betrieben hier in den letzten Jahren und ich muss sagen, ich finde die Serie auch richtig gut und sie macht eine Menge richtig, also es ist ja eine Coming-of-Age-Serie und das steht und fällt ja immer damit, wie sehr man mit diesen Figuren, wie echt die sich anfühlen, wie sehr man mit denen mitleidet. Und also das sind ja so vier Freunde da in Duisburg, diese jungen Typen, die wir kennenlernen. Und das sind eigentlich Klischeefiguren. Also es gibt diesen PD, gespielt von Jonathan Kriener, das ist der Macho-Typ. Dann gibt es so, den nennen sie alle Gollum, gespielt von Arseni Bultmann, das ist so der Nerd, der merkwürdige Außenseiter, der Schüchterne. Dann gibt es noch Alba, gespielt von Loran Al-Hassan, das ist so ein bisschen sehr so der, ein bisschen der, über den man am wenigsten erfährt, so ein bisschen so der mit Migrationshintergrund, so ein bisschen der stillere Außenseiter.
Ja, schüchtern, aber sehr nett.
Sehr nett, sehr nette Typ. Und dieser Peppi, diese Hauptfigur, von der wir ja wissen, dass er anscheinend irgendwie ambivalent ist, weil er wurde ja nicht eingeladen. Das ist so ein bisschen so ein relativ normaler Typ, vielleicht ein bisschen viel Selbstüberschätzung, haut manchmal so mal Sachen raus und so. Dann gibt es irgendwie die Familien, die Eltern von diesen ganzen Leuten, lernen wir kennen, und dass diese Figuren sind schon richtig gut gezeichnet, muss man sagen.
Auch die Frauenfiguren sind richtig gut gezeichnet, ja, das ist aber da kommen wir jetzt in den Bereich rein, wo Mickey Patch und Arkady Kajet auch wiederum nicht alles richtig machen oder ich lese es nur falsch und das ist genau der Kommentar auf die Zeit, in der wir uns befinden. Mhm. Das ist nämlich die, wo das Patriarchat noch so in der letzten Aufbäumphase war, bevor der Feminismus langsam angefangen hat, wirkmächtiger zu werden und der Gleichberechtigung.
Genau, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt in dieser Serie. Die führt uns praktisch vor, wie praktisch Mitte der Nullerjahre das doch noch ganz schöne Macho-Gesellschaft war, also wo auch Mädchen und Frauen irgendwie nicht viel zu melden hatten. Das waren schon noch ganz klar Objekte.
Und die spielen den vier Hauptdarstellern auch zu. Das ist tatsächlich so die erste, gerade der Teil, der in der Vergangenheit spielt, da sind die vier Mädchen, die halt eigentlich tragende Rollen spielen oder mehrere Mädchen, die tragende Rollen spielen in dieser Serie, die sind nur dazu da, die Jungsgeschichten zu begleiten, zu kommentieren, einzuleiten, auszuführen und so weiter. Das ist halt, die haben im Zentrum stehen die Jungsgeschichten von drei Typen neben Peppi, deren Namen PD, Alba und Gollum für Polendeutscher, Alba für Albaner, obwohl Alba ein Kurde ist und für Gollum, was natürlich ein Schimpfwort ist, sowas. Ne? Mhm. Das war halt so ein Grottenolm, also einer, der irgendwie so merkwürdig war und sowas. Das heißt, es zeigt schon, wie die miteinander umgegangen sind, wie die Jungs schon miteinander umgegangen sind und genauso gehen sie halt auch mit den Mädchen um. Mhm. So, das ist, die sind die ganze, sie werden nur als Sexobjekte von Typen allerdings, die alle noch gar nicht so richtig Sex hatten, betrachtet. Die sind alle, die haben alle so ein radikal übersteigertes sexuelles Selbstbewusstsein, das aus dem Nichts kommt. Mhm. Und diese Toxizität, keine Ahnung. Das zieht sich halt durch die ganze Serie mit dem Twist, aber der ganz wichtig ist, dass die Mädchen als Frauen die Boys allesamt in jeder Hinsicht überholen. Die sind cooler, die sind auch gesettelter, die haben besseres Selbstbewusstsein, die haben geilere Jobs und selbst wenn sie nicht so geile Jobs haben, dann sind sie mit ihrem Leben total im Reinen und das konterkariert halt extrem, was für Chaoten halt diese vier Hauptdarsteller sind, so mit denen sie zu tun haben.
Ich finde auch diese Mädchenfiguren oder diese dann später Frauenfiguren gar nicht schlecht gezeichnet. Also ich weiß nicht. Also das ist, die sind auch, was ich aber auch nochmal sagen muss, ist, wir haben ja hier wieder so ein Besetzungsproblem. Also wir haben diese ganzen Figuren als 16-Jährige und dann halt als 35-Jährige. Und die haben da sehr gute Entsprechungen gefunden. Also ich finde, die älteren SchauspielerInnen und die jüngeren, die matchen oft ziemlich gut.
Ich habe tatsächlich mit den beiden Casterinnen, Phyllis Dajanir und Janina Helwig, habe ich ein Interview geführt dazu.
Du bist ja einer.
Und die haben auch gesagt, interessanterweise waren die jugendlichen Figuren zuerst da und erst später haben sie die Erwachsenen besetzt. Und das sind dann aber auch sowas wie Paula Kober zum Beispiel oder David Schütter als PD und Max Mauf als Gollum, großartig, in beiden Altersschichten großartig gespielt, sowas. Ja. Die passen schon wirklich sehr, sehr gut zusammen und da haben die sich auch viel Mühe mitgegeben, das merkt man. Das ist nicht immer so, ist auch nicht grundsätzlich das Wichtigste bei der Besetzung. Ja. So, ne? Die müssen schon eigentlich passen, was ihre Charaktere betrifft, nicht was ihre Physis betrifft, aber das passt hier auch noch. Aber trotzdem, ich bleib dabei, die sind spitze geschrieben, die Mädchenfiguren auch. Ich habe überhaupt nichts weder gegen deren Darstellung noch, also weder gegen die Darstellerinnen, noch dagegen, welche Figuren sie da charakterisieren. Das ist alles sehr, sehr schlüssig, aber es bleibt dabei, es ist eine Geschichte, die vier Jungs im Zentrum hat.
Ja. Ist ja auch von zwei männlichen Kreativen geschrieben deswegen. Und inszeniert. Ja.
Trotzdem hättest du die Mädchen
eigenständiger gestalten können, einfach in der Drehbuchfassung her. Du hättest ein, zwei Frauen da reinpacken können, die einfach schon als Jugendliche eine stärkere Position hätten. Hier sind es, sie sind dazu da, die Geschichte der Chabos voranzutreiben. Und das ist nicht verwerflich, aber das hinterlässt bei mir einen schalen Nachgeschmack.
Das ist ich finde das okay. Also blöd wäre es, wenn diese beiden, also ich habe ja jetzt in den 5 Folgen, die ich gesehen habe, kann man sagen, gibt es 2 weibliche Figuren, also die halt praktisch mit diesen 4 Jugendlichen zu tun haben, auf unterschiedliche Art und Weise. Und beide Frauen- und Mädchenfiguren sind, wie wir gerade gesagt haben, differenziert erzählt. Und den Rest kann ich absolut entschuldigen, weil es gibt da 2 Männer, 2 Filmemacher, die blicken auf ihre eigene Kindheit, Jugend als junge
Typen
zurück.
Ich weiß es nicht genau, ob es bei denen so ist, ne? Also ob die tatsächlich ihre eigene Jugend erzählen, das habe ich nicht.
Ja, aber das sind ja universelle Geschichten, die da heran, ne? Alle Jungs interessieren sich für die mehr oder weniger gleichen Sachen in dem Alter.
Ja.
Und also ich finde, das ist schon interessant, weil das jetzt wirklich für mich, wie ich es in der Anmod gesagt habe, so ein bisschen die erste Serie ist, die mir bewusst wird, wo halt praktisch so mit 30er sogenannte Millennials auf ihre Jugend zurückblicken. Und das machen sie ja wirklich auch deswegen sehr charmant, weil diese Serie, also nicht nur, wir haben diese ganzen Zeit-Gadgets erwähnt, ne, StudiVZ und so weiter. Es gibt Deutschland sucht den Superstar, Klingeltöne und so weiter. Es gibt viel Retro, aber das ist ja auch, die alten Aufnahmen sind ja auch im 4:3-Format gedreht. Ist dir das aufgefallen?
Ist mir nicht aufgefallen.
Ja, doch, du kannst mal gucken, auf dem Bildschirm hast du 4:3. Dann dachte ich so, ey, sag mal, wann spielt das? Weil das spielt ja diese Weltmeisterschaft 2006 spielt ja eine Rolle. Da sind immer mal Spiele, wo man sich trifft. Ey, 2006, da war doch schon 16:9, ne? War ich mir ziemlich sicher. Und dann gucke ich nach, nein, 2007 ist 16:9 flächendeckend eingeführt worden. Und also die haben das schon ganz gut gemacht. Also auch diese ganzen Sachen, die sie, auch die Songs, gibt sehr viel Musik, sehr viele Pop-Songs, sehr viele Ohrwürmer aus der Zeit, die da eingeflochten sind, ist sehr gut gemacht. Und eine Sache wollte ich nochmal sagen, als du sagtest, wir blicken auf eine Zeit zurück, wo man echt noch brutal miteinander umgegangen ist. Mhm. Also die Begriffe Body-Shaming und Sexismus und so hat man damals noch relativ weggewischt. Das ging alles noch. Und es gibt eine Szene in einer der ersten Folgen, da wird in der Schule Völkerball gespielt. Also dieses Spiel, wo es darum geht, eigentlich jemanden abzuwerfen.
Ja.
Was eigentlich Menschen dazu verleitet, ihre düstersten Seiten hervorzukramen. Und ich habe in meiner Kindheit und Jugend unglaublich viel Völkerball gespielt. Ich glaube, immer wenn man in der Schule nicht wusste, was der Sportlehrer, was man machen sollte, hieß, ja, wir spielen Völkerball. Mhm. Und in dieser Serie wird endlich mal gezeigt, was das eigentlich für eine krasse Erniedrigungsform war, dieses Spiel Völkerball.
Ja, interessant, dass du das wahrgenommen hast.
Ist eine tolle Szene,
ja,
finde ich.
Gibt's, also es läuft über vor Szenen, in denen wir erleben, wie sich die Welt in den letzten 20 Jahren nochmal gewandelt hat.
Ja.
Und das ist wirklich hochinteressant. Ich will auch mit dem, was ich gesagt habe, ich will die Serie nicht schlecht machen. Ich will einfach nur die Idee an der Serie. Hätte ich mir diverser gewünscht, aber das ist nun mal die Idee, die sie hatten. Und dann haben sie konsequent umgesetzt. Und es ist auch schlüssig gespielt und es ist auch, wie gesagt, Johannes Kienast spielt das herausragend, finde ich, diesen Wandel, den er da durchmacht. Er ähnelt seinem Jugenddarsteller tatsächlich auch physisch. Das ist alles, diese Serie ist in sich komplett geschlossen mit so leichten Makeln, die bei mir dazu führen, dass ich vielleicht nicht so eine 5-Sternchen mit extra Sternchen gebe oder sowas, aber es ist wirklich eine tolle Serie.
Ich könnte mir vorstellen, dass die dann auch bei dem einen oder anderen Preis der in Deutschland verliehen wird, vielleicht gewürdigt wird, weil es
total denkbar, ja,
auch sehr gut gemacht. Ich muss sagen, dieses Durchbrechen der vierten Wand, dass die Johannes Kienast-Figur dann da manchmal zum Publikum spricht, ich weiß nicht, als zu Zeiten von Fleabag war das noch irgendwie originell. Ich würde Kreativen heutzutage eher raten, dass die direkte Ansprache des Publikums durch die vierte Wand vielleicht doch eher bleiben zu lassen. Naja, vielleicht mag muss das Stilmittel nicht
ja,
mehr
aber
so.
Vielleicht muss er es in diesem, also vielleicht ist es hier sogar ein bisschen organischer, weil, ja. weil er halt tatsächlich ständig mit seiner Vergangenheit korrespondiert, die wir halt sehen
es
und die
passt
anderen ja nicht.
Inhaltlich dazu, ich mag ja. das Stilmittel trotzdem.
Ja, okay, ich finde, wenn es gut gemacht ist, ist alles okay. So, und es ist halt, gibt halt so eine Szene hier, wo sie über den Bechdel-Test oder wo er aus dem Off über den Bechdel-Test spricht, ob eine Serie tatsächlich halt gleichberechtigt und nennen wir es mal frauenfreundlich und emanzipiert ist. Und dann wendet er sich halt irgendwie so, bestehen wir den eigentlich? Und dann schwenkt die Kamera auf das Kamerateam, also wo halt dann irgendwie der Tonmensch und, mhm. Und der Regieassistent und sowas stehen und da sind 7 Typen. Und so, und dann schwenkt sie wieder zurück und was sind einfach so, diese Serie hat was zu sagen über die Zeit ja. von damals und setzt sie ins Verhältnis zu heute und bedient sich dieses Stilmittels und das finde ich manchmal tatsächlich ein bisschen drüber, aber ich finde, es ist sehr, sehr organisch.
Prima, also eine Empfehlung von uns beiden und ja, so als Abbinder reden wir, wie wir es ja in letzter Zeit gerne machen, hier in unserem schönen kleinen Podcast nochmal so kurz, so wenige Minuten über Sachen, die uns noch aufgefallen sind. Du hattest mir mal irgendwann geschrieben, dass du unglaublich viel gelernt hättest in dem Dokumentarfilm Becoming Madonna, der 90 Minuten lang auch in der ZDF-Mediathek seit ein paar Wochen zu finden ist. Ich habe tatsächlich es geschafft, gestern Abend mir nochmal 15 Minuten davon anzugucken. Was fandst du interessant an diesem Film über Madonna? Es geht ja eher so um die frühen bis mittleren Jahre
genau,
ihrer Karriere.
Genau, also wie sie aufgestiegen ist zur mächtigsten Frau des Pop, nicht wie sie sich da etabliert und, ja. Und behauptet hat. So, man erlebt halt diese Madonna, Luise Ciccone, in den 70er Jahren schon. Also ich wusste schon so ein bisschen was von ihr, dass sie halt auch früh nach New York gegangen ist. Das war mir so hintergründig bekannt, aber ich wusste nicht, dass sie da irgendwie so in punkigen New Wave Bands gespielt hat.
Ja.
Und da, dass sie Schlagzeugerin war und Gitarristin und dann gibt es da auch so ein bisschen Footage, alter Auftritte, die sie da irgendwie vor 30 Leuten in irgendeinem New Yorker Club im Jahr 1978 macht oder sowas. Wo sie halt richtig geile Wave-Musik macht, also so damals so im Blondie-Stil oder sowas, das hat mich wirklich überrascht und ich meine, wenn ich über eine so bekannte Person, was natürlich auch mit meinem Kenntnisstand zu tun haben kann, aber wenn ich über eine so bekannte Persönlichkeit so neue Sachen in einer Doku erfahre, dann finde ich, macht die einiges richtig und ansonsten ist sie eine gut gemachte, gut recherchierte Dokumentation über eine Frau, die sie leider nicht selber vor die Kamera bekommen haben.
Ja, ich glaube, das ist aber ein Stilmittel des Regisseurs, das ist ein Brite, ich habe mir gerade den Namen vergessen, der hat auch schon die eine oder andere Musikdoku oder auch Sportdoku gemacht, der arbeitet, und das finde ich eigentlich ein sehr, sehr schönes Stilmittel, der arbeitet nur mit Stimmen, ohne Talking Heads, das heißt, der hat, also da sind keine Leute vor der Kamera, wie wir Prominente oder weniger Prominente oder Familienangehörige, die etwas über Madonna erzählen, aber du hörst die ganze Zeit deren Stimmen und das wird dann eingeblendet, also du hörst natürlich auch die Stimme von Madonna, die sich an die damalige Zeit erinnert. Habe übrigens eine Kritik im Guardian gelesen zu der Dokumentation, die haben bemängelt, dass diese Kommentare von Madonna nicht immer zeitauthentisch sind, weil sie teilweise so aus einer ganz anderen Zeit heraus sich an diese Zeit erinnert und dann aber wieder eine andere Szene, also das, aber gut, das ist jetzt eine technische Kleinigkeit. Ich fand es auch sehr interessant, weil man lernt, man sieht nochmal dieses schmutzige, wavige, kaputte New York der späten 70er und frühen 80ern und lernt sehr viel über ihre ganz frühen Schritte und
und auch was sie für eine Bedeutung in der queeren Szene hatte, generell für eine Subkulturbedeutung sie hatte, also auch so in der Gay Community, in der damaligen Zeit, als HIV halt ein großes Thema war, hat sie sich sehr, sehr schnell, sehr, sehr divers auf die Seite der Betroffenen gestellt und das haben damals nicht viele gemacht und sich auch nicht viele getraut und deswegen, das wusste ich auch nicht, also ich wusste, dass sie schon immer eine Ikone in der queeren Community war, aber das, wie sehr sie das auch politisch gefördert hat, war mir nicht bewusst. Deswegen, ich lerne total viel in dieser Doku.
Ja, es ist auch interessant, ich habe jetzt nur die ersten 15 Minuten gesehen, wie stark sie sich auch als Außenseiterin definiert hat, also das wie bei Amanda Knox, also so jemand, der sagte, ich passe nirgendwo rein, deswegen mache ich so freakige Sachen und so, ne? Also weil wir kennen sie ja nur noch so als Ikone und als Superstar unter den Superstars. Und also ich fand es auch, lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen in diese relativ roughe Dokumentation über die frühen Jahre.
Im ZDF, hat man schon gesagt.
Im ZDF und ja. Irgendwie ist alles im ZDF. Also ja. Eigentlich müsste der ZDF uns irgendwie was überweisen eigentlich für diese Folge. Weil Always Hamburg, die 6 Folgen der Langzeit Sport-Doku, Langzeitbeobachtung über 1,5 Jahre hat man den HSV, der ja wie der eine oder andere, der sich für Fußball interessiert, irgendwie 6 bis 7 Jahre versuchte, nach seinem ersten Abstieg in die Fußball-Bundesliga zurückzukehren und dabei eine ähnliche Twisted Tale auf die Beine gestellt hat wie Amanda Knox. Also wir verfolgen die letzten 1,5 Jahre dieses Versuches des HSV in die Bundesliga zurückzukehren in den 6 Folgen. Und ich hatte sogar mal drüber nachgedacht, ich muss dazu sagen, ich bin kein HSV-Fan, auch wenn ich in Hamburg wohne seit fast 30 Jahren. Aber man verfolgt natürlich den Verein, man kennt ähnlich wie bei St. Pauli sehr viele Menschen, die Fans sind. Und ich hatte mir sogar überlegt, mal in diese Kinovorstellung zu gehen, habe das dann aber aus Zeitgründen nicht gemacht und habe dann irgendwie eines Abends, jetzt letzte Woche Dienstags, gedacht, ach, fängst mal an. Und dann bin ich irgendwie am Ball geblieben, habe alle 6 Folgen durchgeguckt. Ach, guck mal, krass,
weggesucht.
Du hast auch 2 Folgen gesehen. Was fandst du, du hast ja schon angedeutet am Anfang dieser Episode heute, dass du es gar nicht so schlecht fandst, ne?
Nee, ist gut gemacht. Ist ja auch, HSV ist ja auch ein popkulturelles Phänomen. Also der ist auch wirklich, der hat ja noch eine, der Name hat ja Klang und Bedeutung. Wenn du irgendwie irgendwie in deinem Telefon H und S eingibst, kommt sofort HSV in Versalien, so in Großbuchstaben. Also so, die haben ja ihre Bedeutung. Und das ist aber wirklich, es ist eine große Geschichte des Scheiterns, gerade am Anfang. Ich meine, letztlich haben sie es ja geschafft, aber was dem Verein und den Menschen, die darin arbeiten und deren Fans widerfahren, das in den letzten, weiß nicht, wie viel das waren, 7 Jahren oder so.
7 Jahre, ja.
Das ist schon echt starker Tobak und man kriegt, glaube ich, wenn man es durchguckt, ein großes Herz für die Leidensfähigkeit und Leidensbereitschaft von HSV-Betroffenen. Und deswegen, also darüber hinaus ist es einfach gut recherchiert auch. Ja. Ich habe nur 2 Folgen gesehen bislang so, aber sie ist gut recherchiert, gut gemacht. Nicht nur was für HSV-Fans, glaube ich nicht.
Ja, es ist halt auch toll, also jetzt weniger für die betreffende Person, dass wir im Laufe dieser Serie irgendwie die Entlassung von 3 führenden Köpfen des Vereins, also von dem ehemaligen Sportchef Jonas Bold, von 2 Trainern, Tim Walter und Steffen Baumgart, also deren Scheitern sozusagen, sehen in der Serie. Und was ich auch noch interessant fand, es stand auch in irgendeiner Kritik in einer Zeitung, dass die schreiende Kabinenansprache, also sozusagen der Trainer, der komplett ausrastet beim Heißmachen seines Teams, dachte man früher, hier, das gibt es irgendwie nur in der Kreisklasse. Und irgendwo stand in der Zeitung, durch diese modernen Sportdokus, wo wir jetzt immer auch mal in die Kabine von sehr guten Fußballmannschaften schalten, erfahren wir praktisch, dass da genau die gleichen Plattitüden, genau die gleichen Heißmachersprüche und Schreie mit den sich überschlagenen Stimmen sozusagen ausgeübt werden, wie irgendwie so in der Kabine, die wir vielleicht selbst kennen, wenn wir aktiv waren oder irgendwie, ja.
Also in meiner Bezirksliga-Kabine wird nie geschrieben.
Ja, aber das ist, weil du bei St. Pauli 7 spielst oder so, oder was ist das?
Dritte alte Herren
mittlerweile, okay.
Eigentlich gut. Die besten, aber es sind nur 2. Ja.
Also ich fand's wirklich gut und solche Dokus leben natürlich immer von interessanten Charakteren, die in den und ich muss sagen, Davy Selke, den ich immer sehr irgendwie wie viele Menschen unsympathisch fand, lernt man da ganz anders kennen. Stefan Kunz, der neue Sportchef, ist ein Typ, der weiß, kennt man ja auch als Experte vor der Kamera.
Den kennen aber viele Leute, die uns hören, kennen. Da verstehen jetzt nur Bahnhof.
Aber das sind Leute, denen man ganz gerne zuhört und ich habe die sehr gerne geguckt und die sieht auch bildmäßig gut aus. Hamburg wird schön in Szene gesetzt mit tollen Drohnenaufnahmen. Und also wer sich für eine große Geschichte des Scheiterns, die am Ende doch auch ein Happy End erlebt, erinnert, gerne sich anschaut, der sollte da mal reinschauen. Genau. Und damit gut für heute. Ja, Jan, du wolltest noch
Wann sehen wir uns wieder?
Wir sehen uns gar nicht wieder, weil wir kein Videopodcast sind, aber wir hören uns wieder am Freitag, dem 12. September mit einer neuen Folge.
Okay, ja, das ist kurz vor dem Serious Berlin. Ich weiß nicht, Seriously Berlin, ich weiß nicht, wer es hier kennt. Das ist ein neues so ein Festival für Serienkultur heißt es, findet vom 15. bis 18. September in Berlin statt, wie der Name schon sagt, und es ist so ein neuer Ansatz, englisches Festival mit viel Konferenzanteil, aber auch internationalen Serienpremieren, so Live-Pitches, Leute können da ihre, also es sind glaube ich so 10 Leute so von Film- und Fernsehhochschulen, die Serien pitchen können und da halt um Sponsoring, aber auch um einen neuen Preis wetteifern und so weiter. Ich war letztes Jahr das erste Mal da auf der Premiere und es war wirklich eine richtig, richtig spannende Konferenz, also ich kann das, falls sich jemand für sowas interessiert und ein bisschen tiefer in die Fernsehmaterie eintauchen möchte, geht da mal hin, geht auf die Seite Serious Berlin.
Also man kann sich da als interessierte, am Medium interessierte Person anmelden und
du kannst
teilnehmen?
Tickets kosten was, kannst du dir kaufen und dann auf dieser Konferenz werden bestimmte Themen diskutiert, so unabhängig von den Premieren. Dieses Jahr geht es so um Mode, um Queerness und ganz interessant die Technik des Gruselns, also Leute, die so Horrorserien oder Mystery-Stoffe machen, erklären, wie man das eigentlich macht. Also,
in der 2025er Ausgabe.
Genau, das ist die 2025er und das ist echt ein hochinteressantes Festival, also kann ich nur empfehlen, wer immer Lust hat, da hinzufahren.
Und sieht man da auch sitzt man da auch im Kino und guckt sich Serien an?
Genau, es ist ein Kinosaal und in dem werden sowohl Serien gezeigt, also abends dann halt eher gezeigt, tagsüber wird diskutiert.
Und das sind Serien, die auch schon gedraftet worden sind von
Programm? Genau, die bestehen schon. So, aber also
die können wir dann später irgendwo im Fernsehen, im Streaming sehen. Ja. Schön. Prima. Ja, wie gesagt, Jan, ich glaube, bevor du zu Seriously Berlin fährst,
dann treffen wir uns nochmal. Noch
dann treffen wir uns nochmal am 12. September mit der nächsten Ausgabe von Auch eine noch, der Fernsehpodcast. Am besten ihr abonniert diesen Podcast, dann werdet ihr ja automatisch von eurem Smartphone daran erinnert, dass eine neue Folge ready to listen ist. Und wir möchten euch wie immer bitten, kommentiert, bewertet uns dort, wo ihr uns hört. Das ist ganz wichtig für die Zukunft von auch eine noch, je mehr Kommentare unter so einem Spotify oder Apple Podcast stehen, desto leichter werden wir von so Suchmaschinen gefunden, die halt nach Podcasts zum Thema Film, Serie, TV, Streaming und so weiter suchen. Deswegen ist sozusagen ein Kommentar, den ihr uns hinterlasst, wenn ihr uns mögt, gerne hört, ist eine ganz wichtige Geschichte für uns. Und dann natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns ganz analog im Freundes- und Bekanntenkreis weiterempfiehlt. Bei YouTube sind wir auch. Oh, müssen wir gleich nochmal ein kleines Bild machen von dir, Jan.
Ja.
Ja, natürlich. Du bist das heutige YouTube-Motiv.
Ist das so?
Genau. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder am oder nach dem 12. September.
Wir freuen uns sehr.
Macht's gut, zurück, ihr lieben Leute da draußen. Tschüss.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.